Willkommen zur 566. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind zurück, wir haben unsere Babypause erfolgreich genutzt, möchte ich sagen. Und ab sofort gibt es wieder, hoffentlich wöchentlich, eine Ausgabe Sneakpod. Heute sprechen wir für euch unter anderem den Film Deadpool 2. Mit mir, der Mann mit der eisernen Maske, wollte ich jetzt sagen, Robert Krüger.
Howdy, der Typ mit einer eisernen... Ja, weil ich könnte jetzt nur so wilde Beschimpfungen und Foulmouth-Zeugs raushauen, um Deadpool zu simulieren. Aber ein Typ mit einer eisernen Maske kommt tatsächlich vor, lieber Stefan Giesbert, der du ein Superheld bist, der keiner sein möchte.
Hallo.
Jo, da sind wir wieder.
Sehr gut. Wir sind zurück.
Könnte man so sagen. Die angekündigten, also ich, vielleicht gab es ja Hörer, die das jetzt gar nicht gelesen haben, aber wir haben auf Twitter und Facebook so ein bisschen Bescheid gesagt, dass wir in eine kleine Babypause gegangen sind, weil es Sneakpod-Babys gegeben hat. Dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Jetzt sind wir wieder da. Die letzten, die ihr hier auf dem Kanal gehört habt, waren die Wichtel, die Weihnachtswichtel.
Genau.
Dafür schon mal vielen Dank, kommen wir auch nachher noch dazu, an Manni und Düsi vom Erstmal Kaffee Podcast. Das ist ja jetzt auch schon raus. Das waren unsere Wichtel, die hier für euch meinen Lieblingsweihnachtsfilm besprochen haben. Irgendwie ein Zufall.
Ich musste ihn auch, ehrlich gesagt, habe ich ihn direkt angefangen zu schauen, aber ich habe ihn noch nicht fertig geschaut, sodass ich ihn jetzt leider in dieser Sendung nicht nochmal besprechen kann. Aber wurde ja letzte Sendung ausführlich besprochen.
Genau, aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Lass uns doch mit dem Film einsteigen.
Genau, Deadpool 2. Worum ging's?
Ja, also Deadpool hatten wir ja kürzlich erst in der Sendung und Deadpool ist nach wie vor dieser, Wade Wilson heißt er, glaube ich, bürgerlich sozusagen, irgendwie von schlimmen Verbrennungen mal entstellt und aus Gründen, die ich gerade nicht auf der Pfanne habe, irgendwie mit der Superkraft gesegnet, ganz gut kämpfen zu können und nicht sterben zu können. Also es ist so ziemlich egal, was man dem Kerle antut, der verreckt nicht. Und ja, dann wird er Zeuge oder muss mit ansehen, wie seine Freundin leider von einem Schurken getötet wird. Und das wiederum stürzt ihn in tiefe Trauer, er möchte sich umbringen. Das geht aber nicht, weil er kann nicht sterben. Ist ein bisschen blöd. Und,
ewig leben ist schon nicht so schön.
Ja, er kriegt dann so einen Hinweis irgendwie in so einer, er kommt dann immer wieder, jedes Mal, wenn er das versucht, in so eine Art Zwischenwelt und da trifft er sie dann. Ist so ein bisschen so Dream Sequence-like. Und sie sagt ihm so ein bisschen, sein Heart is not in the right place, so ungefähr. Was sie genau sagt, habe ich jetzt nicht parat. Aber so ungefähr, er müsste mal, also es ist so ein bisschen so eine Geschichte von wegen, du musst ein bisschen, wie sagt man, mal was Gutes tun oder irgendwie dein mit dir selbst im Reinen kommen oder irgendwie sowas, ja.
Das erinnert mich schon sehr an hier täglich grüßt das Murmeltier und so.
Ja, nur dass jetzt in dem Sinne keine Zeitschleife ist, aber so ein bisschen, ja, ich verstehe, was du meinst. Jedenfalls, es gibt dann noch andere Leute da, die so superheldenmäßig drauf sind. Und vor allen Dingen trifft er auf die X-Men, also er kommt dann auch in dieses Haus, wo die da immer zusammen rumhängen. Und natürlich sind alle wirklich bekannten X-Men, die jetzt so, wo man Hugh Jackman für bräuchte oder Patrick Stewart, die sind nicht dabei, aber die werden immer erwähnt, also man hört immer so, lassen immer so Wörter rechts und links fallen. Und er kommt da irgendwie hin und wird dann da von denen aufgenommen oder soll irgendwie, also irgendwie wollen die ihn so ein bisschen zusammenflicken wieder und er wird dann mitgenommen zu so einem Einsatz und da treffen sie dann auf einen Jungen, der so ein bisschen auch so ein Mutant ist und ein paar Probleme hat, Anger Management Issues Und er macht dann da bei dem Einsatz ein bisschen was falsch und landet mit dem zusammen im Knast und kriegt seine Superkräfte geraubt. Kann sich leider immer noch nicht umbringen, weil sitzt im Knast, hat nichts, womit er das machen könnte. Ja, und jedenfalls lernt er den so ein bisschen kennen und dann taucht plötzlich ein Josh Brolin gespielter Supersoldat aus der Zukunft auf, namens Cable. Und der verwüstet dieses gesamte Knast-Ding da und dann müssen sie alle fliehen und keine Ahnung was. Alles durcheinander. Jedenfalls, der versucht aus Gründen, die man erstmal nicht versteht, den Jungen mit den Anger-Management-Issues umzubringen. Oh. Und jetzt hat Deadpool quasi was entdeckt, wo er mal was Gutes tun kann. Es geht ihm am Anfang natürlich nicht so ein, dass er das unbedingt müsste, aber der Rest des Films und die eigentliche Geschichte geht jetzt darum, wie er so ein paar Leute zu so einem Team zusammenstellt, so ein paar wirklich ungeeignete Kandidaten, die in seinem Team dabei treten, um dann eben gegen Cable und gegen den Juggernaut und ich weiß nicht was noch alles zu kämpfen und irgendwie zu gucken, dass er diesen Jungen da beschützen kann. So, damit hätten wir unseren Film, so Pi mal Daumen.
Okay. Also ein Supersoldat, der aus der Zukunft kommt und ein Kind umbringen will. Das gab es auch noch nie in der Filmgeschichte, oder?
Ja, nee. Case in point. Wenn ich jetzt erzählen würde, wie es ausgeht, ich darf da gar nicht weitermachen.
Nein, wir wollen nicht spoilern.
Nee, genau. Also, was kriegt man? Man kriegt wilde Superhelden-Action. Es wird unendlich viel blöde Sprüche gerissen. Sehr sexistische Sprüche, es ist extrem brutal, wie der erste auch schon gewesen ist. Fliegen Gliedmaßen durch die Gegend, abgerissene Köpfe und so Zeugs. Alles natürlich in so einer überdrehten Comic-Version, wie das eben so beim ersten Deadpool auch schon war. Aber eben dann doch so, dass man denkt, okay, alles klar, fliegt da halt der Kopf vorbei. Ja, Arme, die abgerissen werden, oder waren es die Beine? Ich glaube, es waren die Beine, egal.
Sehr jedenfalls, also auch so von der Kamera und Schnitt so übertrieben, stilistisch, schön, schick eins drauf oder?
Also ich sag mal so, das ist schon sehr hochglanzig gemacht. Weiß schon, was es tut, so mit Kamera und Bildern. Ist jetzt mir aber nicht in Erinnerung geblieben, dass ich jetzt sagen würde, wow, diese eine Sequenz, die muss ich aber nochmal gucken.
Das fand ich ja beim ersten so beeindruckend. Da waren viele Stellen, die so, wow, wenn er da in der Luft hängt und erzählt und die Kamera drumherum fährt und ist sehr gut.
Ja, vielleicht hätte ich da mehr drauf achten können, müssen, sollen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es sowas wieder. Ich hab's jetzt nicht auf der Pfanne so direkt. Ja, was ist mir positiv aufgefallen? Also ich mochte dieses vierte Wandbrechen irgendwie. Mhm. Und das mag ich auch schon auf eine Art immer noch. Also finde ich irgendwie lustig. Okay. Und die Witze, ja, manches ist einfach ein bisschen abgenutzt und die Art, wie, auf welche Art er böse ist und auf welche Art er so ein bisschen mit der Welt abgeschlossen hat und manche der Witze sind auch so eine Schublade zu tief angesetzt. Die Geschichte, wie du schon gesagt hast, da kommt der Supersoldat aus der Zukunft und möchte einen umbringen. Wir alle können uns denken, warum er das möchte und was da vielleicht irgendwie dahinter steckt. Auch diese Figur von diesem Jungen, der da immer durchdrehen muss, fand ich so ein bisschen, ja, okay. Auch die anderen X-Men, hat mich alles so ein bisschen kalt gelassen. Auf der anderen Seite ist es so ein, so ein Achterbahn-Ride, auf den man mal mitgehen kann, wo man so ganz nett unterhalten wird für 2 Stunden, ohne dass es jetzt, ja, man muss da sich nicht groß konzentrieren und nix. Ich sehe Josh Brolin ganz gern, ich sehe Ryan Reynolds ganz gern, Marina Baccarin als seine Freundin, wer Firefly gesehen hat, der ist wahrscheinlich sofort auch wieder verliebt und dann kann man das auch
so gucken. Da kommt's her.
Insofern ein bisschen was Positives, auch ordentlich was Negatives. Insgesamt würde ich sagen, ich würde mein Geld jetzt nicht zurückverlangen, aber groß in Erinnerung bleibt er auch nicht. Also ist so, okay. Er fällt ab gegen den ersten, definitiv deutlich, das kann man ganz klar so sagen, aber der hat mich jetzt nicht ansatzweise so geärgert wie der letzte Avengers. Ich wurde ja gemaßregelt in den Kommentaren, dass ich das falsch ausspreche. Nicht annähernd so geärgert wie der. Und okay. Insofern, ja, geht schon, kann man machen.
Okay. Gut, Deadpool 2. Das heißt, ich gucke lieber nochmal kostenlos den ersten, bevor ich mir den zweiten kaufe. Also miete.
Ja. Okay. Ja. Also, oder du zumindest verpasst du nichts, wenn du jetzt wartest.
Okay. Naja, gut. Möchtest du Punkte geben?
Sagen wir mal 6.
Könnte ja schlimmer sein. Definitiv. In der letzten Aufnahme hast du 2 bis 8 gegeben für irgendwas.
Ja, das war dieser Film Monuments Man, wo ich nicht so richtig wusste, wie ich den einordnen soll und für die guten Teile 8 geben wollte und für die schlechten 2 und dann, also eigentlich wollte ich wahrscheinlich 5 geben, aber das hätte dann auch falsch ausgesehen und dann hast du beschlossen, dass du 2 bis 8 aufschreiben möchtest.
Ja, siehst du mal. Und dann fällt es einem ein paar Wochen später wieder auf die Füße. Okay, so viel zu Deadpool 2. Das bringt uns direkt zu unserer Lieblingskategorie. Und zwar der Droge der Wahl.
So sieht's aus.
Was hast du am Start?
Ich trinke heute Rum pur.
Oh, sehr angenehm.
Zum einen, weil ich auch auf Mission flaschenleer trinken bin. Dazu in einer der nächsten Sendungen mal mehr. Und zum anderen, weil aus einer ähnlichen Begründung die Eiswürfel aus sind und ich gerade keine neuen einfriere. Insofern habe ich eh nur die Wahl, pur zu trinken. Und deshalb trinke ich heute einen jamaikanischen Rum von der Firma Appleton.
Oh, okay.
Ist jetzt nicht unbedingt mein favorisierter Purtrinker, aber der geht schon.
Er muss halt weg.
Es ist eh nur noch ein winziges Schlöckchen.
Ach so, oh, dann gilt es ja gar nicht richtig.
Also ich glaube, warte mal, hat das hier einen Eisstrich, das Glas? Er hat es, so winzig ist gar nicht. Ich sehe gerade, ich habe am Anfang falsch geguckt. Es sind so 3,8 cl ungefähr, also ein knapper Doppelter, das geht schon.
Das geht ja. Ich habe mich heute entschieden, keinen Alkohol zu trinken und trinke Wasser. Deswegen, irgendwie, ich habe ein Baby auf dem Bauch und ja, das ist irgendwie gerade ist die Motivation zu gering, was zu trinken.
Ich sage ja zu deutschem Wasser.
Es ist Hassia-Sprudel aus Bad Vilbel.
Aha.
Also quasi hier um die Ecke.
Ich habe die gute Frankfurter Rohrperle noch nebendran stehen.
Oh, ganz fein.
Ja. Immer nur das Beste.
Ja, ja. Das Allerfeinste vom Feinsten. Sehr schön.
Genau. Dann möchte ich doch von dir hören, was du da für Dokumentationen geguckt hast.
Ja, ich habe die Dokumentation vor In My Way It Lies geschaut. Das ist eine Dokumentation über Jesper Munk. Über den habe ich schon in einer der vergangenen Sendungen mal gesprochen, als ich dort auf dem Konzert war mit dem Chris. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Ja, und du den Bassisten erkannt hast, oder nee, den Schlagzeuger.
Den Schlagzeuger, genau. Und das ist bestimmt schon 2 Jahre her, gab es mal einen Aufruf auf, wie heißt das, deutsche Kickstarter?
Startnext.
Auf Startnext, dass ein Regisseur, Lukas von Stein, einen Dokumentationsfilm über Jesper Munk machen wollte und dafür Leute gesucht habe, die da Geld geben und da war ich dann auch dabei und hat etwas länger gedauert, weil er erst noch die Festival, ich hatte zwischendurch ihm mal geschrieben, hat auch sehr schnell, sehr freundlich geantwortet, erstmal Festivaltour machen will und so weiter und wenn er den Film vorher veröffentlicht und Leuten zugänglich macht, dann kann er ihn eben nicht mehr auf Festivals zeigen. Und das wollte er eben noch abgrasen sozusagen, was ich auch total verständlich finde. Und er hätte vor Weihnachten kommen sollen, aber ich bin ja dann umgezogen und der Nachsendeauftrag der Post hat irgendwie ein bisschen länger gedauert. Jedenfalls war es jetzt vorletzte Woche oder so bei mir und da habe ich eine DVD erhalten. Ich hatte zwar eine Blu-ray gestartnextet, wie heißt es dann? Also gefundet. Wie heißt das denn auf Deutsch?
Anschubfinanziert.
Ach ja, natürlich, das berühmte Wort Anschubfinanziert als Verb. Ich anschubfinanziere, du anschubfinanzierst. Fein.
Anschub finanzierte, also eine Plastikscheibe.
Genau. Ich glaube, es gab es gar nicht digital, sonst hätte ich wahrscheinlich das genommen. Aber es waren irgendwie nur 5 Leute, die Blu-Rays haben wollten. Dann hat er gesagt, ja, ich mach nur DVDs und ich habe dafür noch eine sehr, quasi als Entschuldigung oder so, eine Tasche bekommen mit dem Logo drauf und so. Das ist auch echt cool. Und ja, dann habe ich die Blu-Ray die DVD erstmal im Computer einlesen, umrechnen müssen, sie dann auf den Plex laden müssen, also auf den Raspberry Pi, damit ich es dann wieder am Fernseher gucken kann. Ich habe nämlich mittlerweile gar kein Abspielgerät mehr. Wir haben jetzt beim Umzug beschlossen, so, naja, in den 4,5 Jahren, die wir in Wiesbaden gewohnt haben, haben wir 2-mal Blu-Rays geschaut oder DVDs überhaupt. Es lohnt sich einfach nicht, das Gerät da zu haben und ja, notfalls muss man halt gucken. Ich hätte jetzt mir im Nachhinein eben...
Oder aber du konntest es immerhin noch in deinen Rechner stecken. Also ich meine, das können ja auch viele Leute nicht mehr.
Ja, weil ich mir ein externes Laufwerk dafür gekauft habe, um die einzulesen.
Ach so, okay.
Ja. Und jedenfalls habe ich den Film dann dort schauen können. Es ist eine Dokumentation, bei der sich der Regisseur sehr zurücknimmt. Das heißt, es kommen keine Off-Texte, es kommen keine großen Erzählungen, es kommen keine Interviews. Es ist wirklich eine reine Montage der Beobachtung, wie Jesper Munk arbeitet, wie er sich auf Konzerte vorbereitet, wie er eine Tour oder ein Clubkonzert in Kanada spielt, um dort ein bisschen Promotion zu machen, wie er im Studio ist und dort mit seinen Leuten arbeitet. Da taucht auch besagter Schlagzeuger wieder auf, den ich erkannt habe. Und die ganze Dokumentation ist in Schwarz-Weiß und am Anfang war ich echt so ein bisschen so, oh, Alter, erzähl mir bitte irgendwas dazu, sonst wird es hier ganz schön langweilig. Aber man kommt so rein und ich fand nach einer 20 Minuten oder so, hat es irgendwie so einen tollen Flow gehabt, dass man ganz entspannt da sitzen konnte und einfach zusehen konnte, wie sich dieser Film entwickelt, wie er an seinem Album arbeitet, wie er da sitzt und Texte schreibt, wie er mit jemandem was aufnimmt und darüber diskutiert und es versucht zu perfektionieren und dann noch eine Runde dreht und noch eine Runde dreht. Es gibt ganz wenige so Texteinblendungen, wo mal erzählt wird, irgendwie, jetzt hat er den und den kennengelernt. In der Konzertsendung habe ich auch über die zweite Vorband, über diesen Typen, der nur alle Ansagen vom Band hat laufen lassen und dann so ein bisschen komisch Musik gemacht hat, was so ein bisschen gruselig war. Das ist aber, habe ich jetzt dank des Dokumentarfilms erfahren, das ist sein Produzent und das ist halt so ein Soundtüftler par excellence und dann passt eben diese Art, wie er ein Konzert spielt, passt einfach so gut zu dem und fand ich jetzt so im Nachhinein, fand ich den Act, den er da auf dem Konzert gegeben hat, nochmal so viel besser. Ja, also man sieht einen, ja, also ich möchte nicht sagen Musikbesessenen, aber er ist schon sehr genau, es muss alles sehr richtig sein, es muss alles sehr, sehr gut sein, wie er eben sich seinem Schaffen hingibt und da arbeitet. Es gibt eine Situation, wo er ein bisschen mit seiner Managerin spricht, das ist dann so ein bisschen Metaebene. Aber viel mehr Meter wird's nicht. Also das ist sogar dabei, wie er sich mit seiner Freundin streitet, wie sie auf der Bühne miteinander singen hätten sollen. Weil die haben auch irgendwie eine Tour oder einen Teil von der Tour mal zusammengespielt. Und das ging wohl nicht so gut. Und das Ulkige war, ich habe das gesehen, also die haben als erst diese Konzertaufnahmen gedacht und dachte mir so, Alter, was bist du denn so schnöselig? Sing doch mit ihr zusammen. Und irgendwie 5 Minuten später gibt's genau den Streit so. Alter, du kannst mich ja wenigstens mal auf der Bühne angucken und
oh, krass.
Und war halt alles drauf, war halt drin und ja. Mir hat's sehr gut gefallen. Ganz am Anfang gab's eine Szene, wo ich mir dachte so, oh, das hätte nicht sein müssen. Im gesamten Film gibt es keine Situation, in der jemand in die Kamera guckt. Außer ganz am Anfang. Und es war, also es hat mich so rausgeworfen, da habe ich mich irgendwie, ich muss immer wieder dran denken, so, warum hast du das nicht weggeschnitten? Das hätte nicht sein müssen. Aber, ja. Manche Montagen fand ich nicht ganz so stark wie andere. Aber je länger es lief, umso besser passt es zusammen in ihrer Langsamkeit, in ihrer mal Szenen zeigen, die eigentlich nicht wichtig sind. Irgendwie so manches, ich habe ja auch mal das ein oder andere an so fürs Formationstanz ein paar Dokumentationen geschnitten, oder Dokumentationen in Anführungsstrichen, so halt einfach gefilmt, wie so ein Konzert, genau, wie so ein Turnier bei uns abläuft. Und da habe ich auch jetzt im Nachhinein, wenn ich sowas nochmal angucke, bemerkt, dass ich an ganz vielen Stellen so der Vollständigkeit halber irgendwie noch eine Szene beim Aussteigen aus dem Bus, die halt unwichtig ist, weil jeder weiß, Szene im Bus, Szene in der Umkleide, alles klar, wir sind ausgestiegen und reingelaufen. Das muss ich nicht sehen. Und da gab es ein paar Szenen, wo ich auch das Gefühl hatte, so, hätte nicht sein müssen, aber in Summe passte es dann doch gut zusammen, fand ich. Also,
okay.
Ja, wie gesagt, eben gab die eine oder andere Situation, wo ich da mal irritiert war. Ja.
Und kann man das jetzt nochmal kaufen, oder?
Ich glaube, es gibt's auf Amazon.
Okay, wir können ja mal gucken, ob wir es raussuchen können, dann verlinken wir es euch.
Ja.
Gut, also für Jesper Munk-Fans, For In My Way It Lies.
Oder jemand, der eben mal eine Konzertdokumentation sehen will. Und was ich halt spannend fand, eben die Arbeit im Studio zu sehen. Wie die da halt sitzen und an einem Songtüftel, da war es halt schön, dass sie an einem Song getüftelt hat, den ich auch kannte, natürlich, weil ich die Platte auch kenne. Und wie sowas dann nach und nach entsteht. So, als erstes läuft nur irgendwie eine Melodie und dann kommt noch irgendwie ein Beat dazu und dann ist noch ein Schlagzeuger, der noch irgendwas macht und dann ist der noch und dann kommt hier noch was dazu. Das fand ich sehr, sehr spannend montiert und eben auch den falschen Weg so. Ah ja, hier, guck mal, ich habe das noch, dieses fancy Schlagklopfinstrument und dann spielen sie, nee, das passt nicht. Und dann kommt ein anderes, oh, nee, das ist auch irgendwie komisch. Und wie da gearbeitet wird, fand ich total spannend. Also das hat mich echt richtig begeistert, so wow, cool, mal eben so nah dabei sein zu dürfen und das so nah zu sehen, wie Musiker eben arbeiten, wenn sie, oder zumindest er jetzt arbeitet, wenn sie eine Platte machen.
Ja, und wie du schon sagst, der falsche Weg ist auch mit drin und nicht quasi nur am Ende alles zusammengeschnitten, was sozusagen der Right Track war und dann sieht es so aus, als ob die von A bis Z einfach Perfektion machen. Das stimmt ja dann auch nicht.
Genau, so wie das bei Song Exploder ist. Wenn die den Podcast hörst du auch, oder?
Immer nur die Folgen, weil du gerade sagtest, von einem Song, den du kennst. Ich lösche alles raus, wo ich das Lied nicht kenne.
Ah, okay.
Zum Glück sind trotzdem immer wieder Sachen dabei, wo ich dann reinhöre.
Ja, ist cool, gell? Also da sind immer auch wieder schöne Sachen dabei. Aber er hört jetzt auf.
Ja, aber die Sendung geht weiter.
Genau, kommt jetzt immer ein Neues. Also auch eine Empfehlung, wenn das interessiert, da ist es dann halt so quasi der nacherzählte Weg, wie die Band oder der Sänger oder die Produzenten zu einem Song gekommen sind und erklären es dann halt so Stück für Stück. Song Exploder von, ich weiß es gar nicht. Ist aber auf Englisch.
Radiotopia.
Oh ja, stimmt.
Ja, genau.
Gut, also For In My Way It Lies, wen das interessiert. Ich meine, ich habe gesehen, dass es bei Amazon zumindest bald zu haben sei.
Das war's aus der Rubrik Stefan kauft Plastikmedien. Und
ganz retro.
Voll Retro-Welle.
DVD kaufen und Retro, oh Gott, wir sind so alt.
Da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe beim Aufräumen Dinge gefunden. Hast du auf Twitter gesehen?
Bitte was?
Hast du auf Twitter gesehen, was ich beim Aufräumen gefunden habe? Das war Retro.
Komm jetzt drauf. Ich meine, ich habe es gesehen.
Ich habe auf 25 Zoll Disketten SimCity Architecture oder sowas gefunden im Keller.
Oh.
Da musste ich kurz überlegen, ob ich da noch ein Abspielgerät für habe. Die Antwort lautet nein.
Kriegst du auch nicht in die PlayStation rein, oder?
Kistenweise 3,5 Zoll Disketten gefunden. Das ist wirklich fantastisch.
Ach, ey. Und du bist auch schon ein paar Mal umgezogen?
Themenwechsel.
Ich möchte nicht sagen, die hättest du auch in Berlin lassen können, aber fast.
Ja, schon.
Ja, gut. So, du hast noch einen Film geschaut. Ach nee, was ich eben noch sagen wollte. Analogmedien, ich freue mich ja, nicht analog, digital, also Plastikmedien. Unser Hörer und Blog-Kollege, ne, ist es dann Bullion, der postet ja auch immer ganz fleißig, was er wieder an neuen Filmen in seine Sammlung aufgenommen hat. Und er ist ja großer Fan von DVDs und eine physikalische Sammlung zu haben und die anschauen zu können. Ich meine, da hatten wir auch schon mal irgendwie in den Kommentaren bei uns drüber gesprochen. Das sehe ich immer gerne, wenn er das mal auf Facebook oder irgendwie Twitter wahrscheinlich auch.
Ja, ich habe denselben Sammeltrieb, was Vinyls angeht. Aber für Filme habe ich das aufgegeben. Ja. Aber gut, kann man wahrscheinlich beides nicht wirklich rationell begründen. Das ist wahrscheinlich so ein Gefühl und dann macht man das halt so, wenn man das richtig findet.
Ja, ist ja jeder anders. Also, ja. Sehr gut. Du hast aber noch einen Film ganz neumodisch per Stream geschaut, wenn ich das richtig in unseren Shownotes sehe.
Ja, richtig. Genau.
Du hast nämlich Itonia geguckt. Den hatten wir aber hier schon mal, oder?
Den hatten wir hier schon mal. Claudia hat ihn besprochen.
Das ist der dieser...
Der Film über Tonya Harding, die Eiskunstläuferin aus den USA, die damals zu trauriger Berühmtheit gekommen ist, weil sie eben, sie soll in Auftrag gegeben haben. Das Ganze ist dann eben so ein bisschen schwammig. Dafür ist sie allerdings auch verurteilt worden. Ihrer Konkurrentin Nancy Hardingen, der wurde die Kniescheibe zertrümmert und Tonya Harding hat dann irgendwie zwar gesagt, dass sie davon nichts wusste, das hat man vor Gericht am Ende nicht geglaubt, ob das denen eben so ist, keiner kann in ihren Kopf gucken. Hm. Dieser Film erzählt jetzt eben eine Geschichte von Tonya Harding, beginnend in ihrer Kindheit, wo sie so, ich glaube 4 Jahre wird uns gesagt, ist sie alt. Und das geht dann so hin bis nach dem Vorfall, im Grunde bis zu ihrer Verurteilung. Da kurz danach endet der Film dann. Und das ist ein eigenartiger Film. Also zum einen erzählt er uns die Geschichte und wir lernen halt, dass Tonya eben als Tochter einer wirklich... einer miesen Mutter, ja, die gibt zwar ihr ganzes Geld dafür aus, die ist Kellnerin, die Mutter, die gibt ihr ganzes Geld dafür aus, dass ihre Kleine Eiskunstlauf machen kann, weil sie irgendwie glaubt, dass die Kleine, so eine Szene, wo sie der Lehrerin da erzählt, die redet die ganze Zeit nur vom Eiskunstlaufen, die spricht morgens, abends, mittags von nichts anderem, die muss jetzt Eiskunstlaufen, weil sonst werde ich blöde, so nach dem Motto. Und dann gibt sie ihr ganzes Geld dafür aus, viel hat sie ja nicht. Gleichzeitig ist sie aber ein absolutes Arschloch von einer Mutter. Also sie schlägt die Kleine, sie behandelt die wie Dreck, sie kommandiert die nur rum, sie triezt die total hart, dass sie irgendwie da was machen muss. Und wenn die mal irgendwas schief geht, dann wird sie ausgeschimpft und gemeckert und getan. Also die ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur finanziell, sondern auch geistig absolut Unterschicht. Die Frau ist, das ist White Trash im Wortsinn, so wie es im Buche steht, dass die nicht im Trailerpark wohnt.
Möchte ich sagen.
Ja, dass die nicht im Trailerpark wohnt, ist noch gerade alles, also okay. Was da noch fehlen würde.
Dass es bei der Claudia sogar so klang, als würde die im Trailerpark, weil ich im Hinterkopf habe, dass sie im Trailerpark wohnen muss. Aber ja.
Nee, tut sie nicht. Die wohnt schon irgendwie in so einem kleinen Haus, aber irgendwo halt im Niemandsland und so einer kleinen Bruchbude. Mhm. Tonya wächst dann auf und findet einen ersten Freund, den lernt sie natürlich in der Eishalle kennen und der ist am Anfang total charmant und dann schlägt er sie auch und dann verlässt sie ihn aber dann doch nicht und so weiter und so weiter. Und parallel entwickelt sich halt ihre Karriere immer so in Hoch und Tief und Hoch und Tief und eigentlich kann sie sich das alles irgendwie teilweise nicht leisten und die, vor allen Dingen, da muss ich immer an dich denken auch,
hat sie halt das Problem, was kommt.
Es geht um Sportarten, die mit einer künstlerischen Darbietung einhergehen und mit Kampfrichtern bewertet werden.
Mhm.
Ja. Und sie hat massive Probleme, bei diesen Kampfrichtern anzukommen, weil sie nicht die richtigen Klamotten trägt, weil sie nicht den richtigen Stallgeruch hat, weil sie nicht, weil sie sich nicht gibt, wie sie sich geben soll, weil sie zu einer Musik läuft, die absolut nicht akzeptiert ist, weil sie läuft dann halt irgendwie zu Metal oder so. Und das ist natürlich nicht das, was man da gerne hätte, das ist halt nicht der Schwanensee und da hat sie dann halt massive Probleme und passt sich aber auch nicht an, sondern geht halt immer auf Kontra, was natürlich überhaupt nicht dem, weil wenn sie dann hingeht und Kampfrichter im, weiß nicht, öffentlich anpöbelt auf dem Eis und oder in der Tiefgarage auflauert, dann macht das natürlich nicht besser, ja.
Mhm.
Und so lernen wir halt nach und nach, wie es dann dazu kommt, dass dieser Vorfall, den wir jetzt alle sozusagen als einziges im Kopf haben, wenn wir Antonia Harding, wie denn jetzt? Kerrigan ist die andere, ne? Harding. Ich verwechsel die beiden Nachnamen. Tonya Harding und Nancy Kerrigan. So rum ist es richtig. Also wenn wir Antonia Harding denken, dann haben wir ja alle diesen Vorfall, oder zumindest alle, die damals schon aktiv Fernsehen geguckt haben, im Kopf. Und jetzt sieht man das halt mal aus nicht dieser Perspektive der Medien, die das für die das ein gefundenes Fressen oder ein Spektakel war und die natürlich sofort mit ihrem Urteil, ob wer jetzt was gewesen ist und wer von was wusste, das war ja alles vorgestanzt.
Mhm.
Und dieser Film erzählt uns das aus der anderen Perspektive von hinten, wo wir eben dann eben nicht auf der Seite der Leute draußen sind, wobei das ganz eigenartig montiert ist in dem Film. Also wir haben sie in der filmischen Handlung. Sie bricht aber auch manchmal die vierte Wand und spricht direkt zum Zuschauer.
Mhm.
Das macht dann ihr Freund und später Ehemann, der einer der Kernauftraggeber, Drahtzieher gewesen ist. Ist auch nicht der geschlagen hat, aber er hat den, glaube ich, beauftragt. Der Film stellt es so hin, ich will das jetzt noch nicht verraten, ob wer es was beauftragt hat, muss man selber gucken, aber der bricht auch manchmal die vierte Wand. Eigentlich machen das alle in dem Film, aber nicht so wahnsinnig häufig. Was es dann aber auch noch gibt, ist da reingeschnitten Interviews mit den Figuren, sozusagen after the fact, ja, also nachdem alles der Staub sich gelegt hat, sitzen die dann irgendwo in ihren Wohnzimmern oder so und geben ein Interview. Das ist dann auch immer, da ist das Bild dann so kleiner gemacht mit einem großen schwarzen Rahmen rechts, links, oben, unten. Und da sitzen die dann so, als wenn sie irgendwie für so eine Fernsehstation irgendwie so ein Interview geben und im Nachhinein rückblickend erzählen, wie das gewesen ist.
Sind das dann immer die Darsteller so, oder sind das wirklich die
Echten? Es sind die Darsteller, die dieses Interview geben. Und die Echten tauchen dann ganz am Schluss nochmal im Abspann ganz kurz auf, aber nur wirklich für ganz wenige Sätze nur. Also da kommt auch, glaube ich, nur ein oder zwei Personen kommen okay. zu Wort.
Na gut.
Aber da sieht man nochmal, dieser komische Bodyguard, dass der wirklich, ich weiß nicht, der hat den Schuss irgendwo nicht gehört oder ist mal irgendwie als Kind irgendwie in den falschen Topf gefallen. Also der ist nicht wirklich der Hellste, aber er hält sich für den Hellsten. Dunning-Kruger-Effekt in Full Swing. Und es ist, wie gesagt, es ist ein eigenartiger Film. Also am Ende sitzt man da und man hat Mitleid mit ihr, aber auf der anderen Seite denkt man sich, wenn ich jetzt mal das, was in der Film erzählt, für Face Value nehme, dann würde ich sagen, okay, sie ist eigentlich unschuldig. Aber sie hat auch so viele Fehler in ihrem Leben gemacht, aber vielleicht wusste sie es auch einfach nicht besser oder konnte nicht anders. Aber man ist an so vielen Stellen, will man diese Frau einfach nur anschreien und sagen, jetzt bitte mach das, was du da gerade tust, bitte nicht. Und wenn die ganze Parade von Scheiße dann weiter in den Dreck fährt, dann denkst du dir, das war doch so klar. Also ich meine, du hattest doch fünfmal die Möglichkeit, es zu lassen. Macht sie natürlich nicht. Trotzdem ist sie nicht schuldig für das, was am Ende passiert. Zumindest nicht, wenn wir das für bare Münze nehmen, was der Film uns erzählt. Ein schwieriger Film, der einen am Ende zurücklässt mit einem Gefühl von hätte man ja wissen können, zu ist aber auch irgendwie eine schreiende Ungerechtigkeit. Und ich bin ambivalent. Was glaube ich, entscheidend aber ist dafür, dass ich ihn nicht so richtig gut fand, ist, dass der Film, glaube ich, versucht, lustig zu sein. Also diese Figur der Mutter zum Beispiel als dauerrauchende, dauerschimpfende, dauerpöbelnde Arschlochmutter ist, glaube ich, ganz stark darauf angelegt, lustig zu sein. Auch die Art, wie die Gewalt gegen sie erzählt wird, hat an vielen Stellen so dieses, dass ich das Gefühl habe, der Film möchte so eine satirische Überspitzung machen, über die wir lachen sollen. Und ein paar Kritiken, die ich gehört habe, haben auch gesagt, dass das funktioniert. Ich glaube, Claudia hat damals gesagt, dass es für sie nicht funktioniert hat. Und ich bin dabei, Claudia, für mich hat das auch nicht funktioniert. Also es gab sicherlich die eine oder andere Szene, wo ich mal gekichert habe oder so. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesem dämlichen Bodyguard. Der ist wirklich so dumm, dass man nur lachen kann. Aber diese Gewalt gegen sie und die Mutter und so, also ich fand das eigentlich nur bedrückend. Obwohl ich gemerkt habe, dass der Film sich Mühe gibt, es so zu überzeichnen, dass es lustig sein soll, hat es bei mir nicht. Vielleicht hätte man es noch weiter überdrehen müssen oder es geht einfach nicht in der Richtung, ich weiß es nicht. Für mich hat es nicht geklickt und dadurch fand ich ihn irgendwie noch stranger, als ich ihn eigentlich schon fand. Trotzdem ist es ein ambitioniertes Projekt und Margot Robbie spielt die Tonya wahnsinnig gut. Und wenn man im Abspann mal so ein paar Bilder nochmal von der echten Tonya Harding in dem Alter sieht, muss man auch sagen, die haben die verdammt gut so hingekriegt, dass sie so aussieht. Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Also kann man definitiv gucken, einfach um sich dem mal auszusetzen und zu gucken, wie das auf einen selber wirkt. Ich habe das nicht bereut, ihn geschaut zu haben, auch wenn er bei mir nicht so funktioniert hat, wie er wahrscheinlich gedacht war.
Okay. Also du fängst jetzt nicht an mit Eiskunstlaufen.
Meine Freundin ist früher sehr viel Eiskunst gelaufen.
Oh, echt?
Fast ihre gesamte Kindheit lang. Die Szenen auf dem Eis sind toll, was die Kameraarbeit angeht. Und ich habe sie dann mal gefragt, wie sie das so findet und sie meinte dann nur so, dass da dauernd die Kamera schneller läuft, so schnell sind die Bewegungen alle nicht. es sieht sehr beeindruckend aus, aber das scheint wohl alles ein bisschen ein wenig angetuned zu sein, dass die Drehungen dann doch nochmal so ein bisschen übermenschlich schnell sind.
Ja. Wir sind sie nicht die Ersten. Ist vielleicht bei Deadpool auch passiert.
Wer war? Mit Sicherheit.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Dann hat man da die Trümmer, die da angerichtet worden sind und dann muss man aufräumen.
Oh, König der Überleitung. Ich habe schon überlegt, wie wir jetzt von Filmen auf Serien kommen, aber ja, was räumen wir denn auf?
Die Unordnung in unserem Leben. Ich habe heute Morgen getwittert, was Marie Kondo empfiehlt, für in der häuslichen Unordnung verloren gegangene Kleinkinder. Woraufhin natürlich auf Twitter unser ehemaliger, ich weiß nicht, ob er noch hört, damalige Hörer Carventil den einfach herumliegenden und unbedingt eingelocht werden möchtenden Scherz gemacht hat. Only keep it if it sparks joy.
Ja, das ist ja so der zentrale Punkt von Marie Kondo.
Genau. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über die japanische Aufräum- und Ordnungsmachungsexpertin Marie Kondo. Eine Japanerin, die jetzt, glaube ich, in den USA lebt und wohl mit Büchern bekannt, berühmt geworden ist.
Ich habe von Jenny auch mal ihr Buch geschenkt bekommen. Ich frage mich bis heute, warum.
oftmals wollen Frauen einem irgendwas sagen, wenn sie einem Geschenke machen.
Ich weiß nicht, also ich habe keine Vorstellung.
Oftmals verstehen ja Männer den Wink mit dem Zaunpfahl nicht und da bleiben wir jetzt einfach bei, oder? Einfach mal Gender-Stereotype hier weitergetragen, alles klar, check.
Dann.
gut, also zurück zu Marie Kondo. Also sie ist eine Aufräumen und Ordnung ins Leben bringen Expertin, die jetzt eine eigene Serie auf Netflix hat. Auf Deutsch heißt sie, glaube ich, tatsächlich einfach Aufräumen mit Marie Kondo. Mhm. Tidying oder so ähnlich heißt sie, glaube ich, auf Englisch, gell? Ich weiß es jetzt nicht 100%.
Wir haben bisher es geschafft, nur den Trailer zu schauen. Also auf mich, ich kann ja sagen, wie der Trailer wirkt. Also für mich wirkt es eher so wie so eine Dokumentation über jemand hat ein Problem und dann kommt Marie Kondo und hilft einem und erklärt das und wir hören halt mit, wie den anderen Leuten geholfen wird und können daraus vielleicht für uns etwas ableiten. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass ich viel mehr erklärt bekomme, was eben zum Beispiel auch in ihrem Buch steht, so, keine Ahnung, dieses Keep it if it sparks joy und wie sie Sachen faltet und den ganzen Kram. Ist das richtig oder werde ich doch überrascht, wenn ich sonst schaue?
Na, teils, teils. Also ich habe, glaube ich, 3 Folgen gesehen.
Okay.
Und ich bin nicht sicher, ob ich noch weiter gucke, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dass es repetitiv ist. Du kriegst ein bisschen was von dem, was du gerade angefragt hast. Mhm. Also wir sehen am Anfang immer eine Familie. Jede Folge dreht sich um eine Familie oder um ein Pärchen oder sowas, die irgendein Problem mit Unordnung haben. Das geht von klassischem, wir haben 2 kleine Kinder und ich komme mit der Wäsche nicht mehr nach und ja, der Mann kommt extrem spät von der Arbeit und ist dann müde und macht dann auch nicht mehr so richtig viel im Haushalt und die Mutter ist eigentlich den ganzen Tag damit befasst, die zwei daran zu hindern, sich gegenseitig oder selbst umzubringen und das Haus komplett zu vernichten und nebenbei macht sie so ein bisschen Haushalt, so gut sie kann. Und merken aber beide, dass zum einen die Beziehung leidet, das ist jetzt, glaube ich, die erste Folge, die ich gerade beschreibe, und zum anderen aber auch, dass ja die Entropie immer größer wird in der Wohnung und dass man da vielleicht irgendwann mal einschreiten müsste. Und sie kommt dann eben zur Hilfe und die Grundidee ist schon das, was man eben immer so hört und was auch im Trailer drin ist und was man jetzt überall liest und bei Bento waren Artikel und bei Zeit Online und bei Spiegel und also
alle,
es geht ja gerade, man kann sich ja gerade überhaupt nicht retten vor Marie Kondo. Frag dich bei den Dingen, frag dich bei allen Dingen, die du so besitzt, ob sie Freude in dir auslösen. Davon sind ein paar wenige Sonderfälle, so wie nach dem Motto, weiß nicht, der Staubsauger oder so, der muss keine Freude auslösen, der ist einfach notwendig, der bleibt. Aber bei den anderen Dingen,
meine Steuererklärung macht mir auch keine Freude. Bleibt trotzdem.
Na, es kommt auf die Rückerstattung an. Also das kann schon Freude machen.
Ach so, ja, stimmt.
Ich rechne dann immer den Stundenlohn aus, wie lange ich dafür gebraucht habe und was ich zurückkriege. Und manchmal, je nach Jahr, kann das sehr freudbehaftet sein.
Ja, okay. Ja.
Ja, wenn man am Ende nachzahlen muss, ist natürlich scheiße, das ist klar. Dann war es eine sehr freudlose Sache.
Ob das beim Finanzamt wohl durchgeht? Sie bereitet mir keine Freude. Marie Kondo sagt, ich soll wegschmeißen.
Versuch macht klug, aber das raten wir jetzt niemandem offiziell.
Falls es jemand ausprobiert hat, mich würde das Ergebnis interessieren.
Naja, also sie erklärt dann so ein bisschen ihre Methoden und da wird dann noch mal eingeblendet, Step 1, das und das, großen Haufen machen, ja, dann schmeißen sie in der Regel, das kommt irgendwie in jeder Folge vor, fangen sie mit den Klamotten an und dann wird so im Schlafzimmer irgendwie der Kleiderschrank aufgemacht und alle Sachen von ihr und von ihm getrennt irgendwie, am besten in 2 unterschiedlichen Räumen oder nacheinander, werden auf einen großen Haufen geworfen und zwar
wirklich so. Schreibt sie in ihrem Buch auch, man sollte eben erst mit dem Kleiderschrank anfangen und dann, also dass die Sachen eben immer schwerer werden zum entscheiden.
Ja, sie sagt auch, dass so Emotionals, also so Dinge, an denen du irgendwie sentimental hängst, Andenken, Fotos, sowas, das sollst du zum Schluss machen. Die Idee dahinter, warum man das zum Schluss machen soll, ist vielleicht wahrscheinlich im Buch besser erklärt. Auf der Serie habe ich so für mehr, ja, kannst du es erklären?
Du hast halt dann einen Flow, du weißt, wie es funktioniert mit dem Wegschmeißen und welche Freude es dir bereitet, wenn du dann mal Themen aufgeräumt hast.
Ja, genau, so ungefähr. Also ich hätte jetzt auch gesagt, du hast ein bisschen schon gelernt, wie das funktioniert und bist emotional etwas gefestigter und bleibst nicht mehr an jeder Kleinigkeit hängen. Ja, und dann muss er die Garage aufräumen und sie muss ihre Klamotten aufräumen und wenn sie den Berg dann vor sich sieht, wie viele Klamotten sie besitzt, dann ist sie erstmal beschämt. Das ist zwar nicht Teil der Idee, aber das passiert dann halt. Sie sieht diesen Haufen und denkt sich, oh mein Gott, das kann ja gar nicht, war ich das? Und dann musst du eben jedes Teil einzeln in die Hand nehmen, so erklärt sie das und musst dich fragen, ob es Freude in dir auslöst und dann kannst du es entweder behalten und dann wird es natürlich noch nach einer bestimmten Art gefaltet, die auch einmal kurz erklärt wird in der ersten Folge. In den anderen Folgen kommt das wohl hin und wieder mal noch vor, aber ich habe auch welche gesehen, wo es nicht drin war.
Das finde ich halt spannend, weil sie die Shirts und so auf eine ganz bestimmte Art und Weise faltet, dass du die in Schubladen räumen kannst und von oben drauf gucken kannst und eben alle deine T-Shirts mit einem Blick sehen kannst. Mit Anzügen und Hemden funktioniert das natürlich nicht, aber ich habe zum Beispiel meine Socken angefangen so aufzurollen, wie sie das sagt. Und das ist halt echt schon praktisch. Du siehst halt alle auf einmal. Die Begründung von ihr ist halt, die Socken soll man nicht falten, weil sie dann irgendwie ein schlechtes Karma haben, wenn sie ineinander stecken oder irgendwie. Also das ist so, pui.
Ja, da ist immer ganz viel ESO-Mumpitz noch außenrum. Ja. Das ist leider so, das ist auch in der Serie so. Sie begrüßt dann immer das Haus erstmal und stellt sich dem Haus vor und so. Da denkst du dann auch jedes Mal, okay, alles klar. Gleich mal 40 Sekunden vorspulen. Ja, das, wie gesagt, das sind alles so kleine Gründe, warum ich das nicht weitergucken werde. Aber es ist lustig, da mal reinzuschauen. Und natürlich hat das ein bisschen so auch was von diesen Reality-TV-Formaten, die halt bei RTL 2 um 10 Größenordnungen schlechter sind einfach, weil man sich dann halt immer so Extrembeispiele rausgreift, weil es halt immer irgendwie alles gestellt und gespielt ist. Gut, das kann ich hier nicht beurteilen, ob es so ist. Es wirkt nicht so, aber
ja, gut, aber es ist ja hier dann nochmal was anderes und die Produktion ist ja ein bisschen aufwendiger. Wir haben jetzt in
viel aufwendiger
letzter Zeit ein paar Sendungen über so Gärtner gesehen, die halt ihren neuen Garten zu Hause anlegen und dann ist eine englische BBC-Produktion und dann kommt halt irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, irgend so ein Gartenguru aus Großbritannien und den finden sie alle ganz toll und hilft denen. Daran erinnert mich das halt total. So, ich möchte den Garten anders machen. Okay, ich komme und helfe dir und dann reden wir über den Garten und dann arbeitest du ein bisschen in deinem Garten und dann komme ich wieder und dann gucken wir nochmal und das kannst du neben das pflanzen und ja, das räumst du ja in diese Schublade und legst es so zusammen und von den T-Shirts bedankst du dich und dann schmeißt du es weg.
Und, ja. Ja, und genau das ist der Punkt. Also du hast hier auch so, in einer Folge hast du 2 oder 3 verwertbare gute Tipps und der Rest ist, ich gucke Leuten dabei zu, wie Marie reinkommt. Ein Tipp absondert. Alle kreischen und umarmen sie, alles ganz, ganz immer mit diesem High-Pitch-Fiepen, was die Damen so von sich geben an der Stelle, was so ein bisschen anstrengend ist. So vom, ja, also wirklich, die kommt rein und dann
den Trailer, da hast du genug davon.
Und dann denkst du dir, wow, und dann muss es immer so sein. Dann freuen die sich alle und dann sind sie alle total gehypt und dann fangen sie an, ja, alles ist furchtbar, guck mal hier, und sie freut sich über die ganze Unordnung. In jeder Folge muss immer ein Check Mark, der immer abgearbeitet werden muss, ist, dass sie gefragt wird, ob bei ihr zu Hause alles perfekt ist und sie dann immer sich ganz menschlich geben darf und sagen kann, nein, bei mir sieht's auch mal schlimm aus und ich komme auch nicht immer zu allem und so, dass sich Marie so ein bisschen erdet und eben sagt, sie ist nicht die absolute Überaufräumerin, die bei der alles perfekt ist, dann sind immer alle ganz erleichtert und dann gibt sie Tipps und dann geht sie wieder und dann müssen die Leute ihre Wohnung aufräumen. Und dann ist so ein bisschen Zusammenschnitt, wie die da so räumen und räumen und räumen. Und dann kommt Marie wieder und dann gibt's den nächsten Raum und dann gibt sie wieder irgendwie einen Tipp. Und dann ist wieder großer Zusammenschnitt, wie sie aufräumen. Und dann Zeitsprung, irgendwie ist dann so Day 8, Day 12, Day 41. So. Und dann denkst du so, okay, die sind da echt eine Weile dran, ja. Hm. Und dann sehen wir, wie irgendwie 25 Müllsäcke rausgetragen werden und wie alles. Und dann immer so Vorher-Nachher-Bilder. Manchmal sehr beeindruckend, manchmal, dass du denkst, naja, okay, da hinten ist aber immer noch ein Haufen Krempel in der Ecke. Und dann ist am Schluss so nochmal so Review und dann ist die ganze Familie, die Stimmung in der Familie ist immer besser und ich weiß nicht, der Sex funktioniert wieder und alles Mögliche hat sich geändert, weil jetzt ordentlich ist. Aha. Und Marie ist immer total begeistert und alle sind begeistert, dass das jetzt so gut funktioniert hat. Und dann ist die Folge zu Ende. Und mitgenommen hast du 3 Tipps. Maximal. Und das ist so, am Anfang dachte ich, okay, das wird noch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt schon nach 3 Folgen so more of the same, dass ich eigentlich schon keine Lust mehr habe.
Ja, da muss man nicht weiter gucken. Zeit gespart. Yeah!
Ja.
Okay, dafür haben wir ganz schön lange drüber geredet.
Naja, das ist halt gerade in aller Munde, muss man jetzt auch mal ein bisschen.
Ja. Wir sind bisher nicht dazu gekommen, da mal reinzuschauen, weil auf Netflix nahezu gleichzeitig die neue Staffel von Big Bang Theory, also die 11. in den USA läuft ja jetzt gerade die 12., die 11. Staffel rausgekommen ist und wir die jetzt gerade heftig durchsuchten und ja, man bekommt mehr vom Gleichen, was man eben schon in den Folgen davor hat. Die Charaktere entwickeln sich alle irgendwie schon ein bisschen weiter. Gerade die Beziehung zwischen Sheldon und Amy durch die anstehende Hochzeit ist jetzt mal auf einem ganz anderen Level angekommen und ja, ist schon, ja, macht halt weiter Spaß, das zu gucken und irgendwie den Menschen da zuzugucken, wie sie da ihr vermeintliches Leben verbringen. Ja, aber nach wie vor fetter Love Track drunter zum Studiopublikum, deswegen brauche ich dir das auch jetzt nicht groß zu empfehlen, aber alle anderen, die es irgendwie gerne schauen und eben nicht die Pro7-Übersetzung angucken möchten, sondern es in O-Ton, können auf Netflix zugreifen und ich glaube auch auf Amazon Prime ist es verfügbar. Also ich meine, es ist bei beiden großen gerade erschienen. Ja, Big Bang Theory.
Sehr gut. Ja, ich steige da jetzt nicht mehr ein. Mich nervt das mit dem diesen Multicam-Shows echt zu hart. Also
ja.
Gut, damit sind wir für heute mit Bewegtbild soweit durch.
Ja.
Da habt ihr jetzt ja auch fünf Dinge, die ihr gucken könnt.
Oder nicht.
Und ja, wir hatten am Anfang der Sendung ein wenig angekündigt, dass wir noch auf einige Themen nochmal zurückkommen wollten.
Genau.
Punkt 1 auf der Liste. Unsere Pause wegen der Sneakpot-Babys.
Genau.
Was war denn da los?
Gleich sogar zwei.
Genau, aber nicht beide bei dir, oder?
Nein, nicht beide bei mir, oh Gott. Mir reicht eins. Ja, die Claudia hat auch ein Kind gekriegt, kurz vor Weihnachten. Deswegen wird sie in den nächsten Sendungen, oder wie das ja auch schon bei ihrer Tochter war, vermutlich sich sehr rar machen müssen. Sie hat aber schon jetzt in unserem internen Chat geschrieben, dass sie einfach im Zweifelsfall mal versucht, spontan vorbeizukommen. Sie kriegt ja immer mit, wann wir aufnehmen und wenn dann mal alles schläft und sie gerade Zeit und Muße hat, dann kann es durchaus sein, dass sie mal während einer Sendung plötzlich reindroppt. Also bei mir läuft auch schon eine Spur still mit in der Aufnahme, falls sie sich jetzt hätte reinschummeln wollen, hätten wir sie einfach locker dazu nehmen können. So wird es jetzt auch in nächster Zeit weiterhin sein. Genau. Und ja, nach Weihnachten, genauer gesagt am 31.12., ist dann unsere Tochter auf die Welt gekommen.
Ein Silvesterbaby.
Ein Silvesterbaby. Oder wie die Claudia war das, gell? In der WhatsApp-Gruppe.
Ja, ich glaube, ja.
Ein Steuersparbaby.
Ja, das habe ich nicht verstanden. Was bedeutet das? Also
keine Ahnung, der wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die, wenn du sie noch, ich glaube, das ist nur bei der Hochzeit, wenn du eben noch im alten Jahr heiratest, dann kannst du fürs gesamte Jahr da noch irgendwelche Sachen geltend
machen. Ach so, dass du den Kinderfreibetrag, also diese Kinderfreibetrag noch auf deine Steuer, du kannst doch dein Kind aufteilen auf beide Elternteile zu 0,5 Kinderfreibeträgen für jeden oder so.
Das kann natürlich sein, ja.
Ich wusste nicht, dass das dann auch noch das ganze Jahr angeht. Jahr.
Das wäre natürlich
keine
cool.
Ja.
Ja, meine Frau macht ja so gerne die Steuer, deswegen passte das auch. Das fand im Kreißsaal auch nur sie lustig, der Rest geht so.
Also wenn du in der Lage bist, sie in dem Augenblick noch zum Lachen zu bringen, dann muss das.
Wir hatten den Scherz vorher schon besprochen, ich hatte die Erlaubnis, ihn zu machen und sie hat sich dann nochmal gefreut.
Okay, gut, ja. Sehr gut.
Nee. Ja, ging irgendwie am 29. los und somit war es eine etwas längere Sache. Also wir waren zwischendurch nochmal zu Hause und so weiter, aber ja.
Haben sie euch wieder weggeschickt?
Ja, sie hat gemeint, ja, geht nochmal, sie können nochmal spazieren gehen. So, ja, können wir auch nach Hause gehen? Ja, gehen sie nach Hause. Wenn es häufiger wird, dann kommen sie schon wieder. Okay, dann gehen wir wieder nach Hause. Und dann sind wir am 30. abends wieder hingegangen und mittags kurz vor zwei war sie dann da. Ja.
Ja. Das und war eine Erfahrung?
Unglaubliche Erfahrung. Also schwer zu beschreiben. Du hast es ja auch mitgemacht. Da ist ja,
ja ist, alles ist dabei. Tatsächlich, da ist alles dabei. Das ist so Achterbahn ja. für die komplette. Also,
ja, und als sie dann da war und einfach da lag, also direkt auf der Brust von Jenny und noch mit allem Käseschmiere und Blut und allem im Gesicht und egal. Und ja, das ist unglaublich. Dieses Gefühl und dann, ja, hier, Vater, wollen Sie Nabelschnur durchschneiden? Ja, klar, mache ich. Und ja, auch das irgendwie besonders. Und dann, lustigerweise haben sie dann gewogen und gemessen, dass irgendwie nach einer Zeit irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde oder, also Zeit war für mich vom 29. Dezember, als losgegangen ist, bis zum 6., als wir aus dem Krankenhaus raus sind, war für mich, also gab es so Zeit gar nicht. Irgendwie ob Tag oder Nacht oder morgens ja. oder abends oder.
Ja, wir waren nicht ganz so lange drin, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Das ist halt einfach. Und auch jetzt hier zu Hause, ich habe Urlaub und also, dass wir mal, heute hatten wir irgendwie einen Termin um 9:30 bei uns und da mussten wir uns halt echt schon Wecker stellen, dass wir überhaupt da sind. Und letzte Woche hatten wir einen Termin um 8:30 in Wiesbaden. Also da waren wir halt den ganzen Tag zu nichts mehr zu gebrauchen, weil wir so früh aufstehen mussten. Normalerweise stehen wir so zwischen 11:30 und 12 auf.
Ist angenehm.
Ja, also ist halt, ja, da bist halt dann auch nachts mehrfach wach, beziehungsweise abends. Ich bin dann halt noch länger hier unten und laufe ein bisschen mit ihr umher, beziehungsweise wenn sie dann schläft, bin auch einfach hier, dass Jenny mal in Ruhe ein bisschen schlafen kann. Ja, und später geht's nochmal hoch. Also auch jetzt im Hintergrund war, glaube ich, das eine oder andere Geräusch. Ich hoffe, es war nicht zu störend. Wenn sich mal kurz geräkelt hat, es kann auch sein, dass ich gleich nochmal hoch muss und zum Füttern vorbeibringe. Aber im Moment schläft hier immer noch ganz tief und fest. Ja, im Krankenhaus, als sie dann gemessen wurde, also bei der Größe habe ich mir schon gedacht, so, boah, so wie du das gerade hältst, das halt mehr geraten als wirklich gemessen. Und sie 54 Zentimeter, 3200 Gramm. Also alles normal, alles im Rahmen. Und es war dann leider so, dass sie abends oder später, dann wird ja irgendwie nochmal Blut abgenommen. Da war ein Blutwert, der war nicht so, wie man ihn gerne haben möchte. Weswegen sie dann noch in eine andere Klinik verlegt wurde. Wir konnten nicht mit. Das war ein bisschen unschön, ist sehr untertrieben. Es war richtig scheiße. Sind dann am nächsten Tag hin und sie hat halt irgendwie 5 Tage Antibiotika gekriegt, weswegen wir halt auch so lange im Krankenhaus sein mussten. Im Endeffekt war es nichts Schlimmes, war halt ein bisschen blöd, dass wir sie nicht mit nach Hause nehmen konnten oder sehr blöd. Aber wenn wirklich was ist und wir das zu Hause nicht richtig gemerkt hätten, ist mir das so rum allemal lieber und jetzt sind wir zu Hause. Deswegen waren halt auch diese ersten Tage für mich so komplett daneben. Also so, du wachst auf, fährst ins Krankenhaus, bist da, fährst nach Hause, isst zu Abend, fährst nochmal hin. Dann diese Stunden, wo es halt im Krankenhaus ein bisschen ruhiger wird. Das war immer ganz schön und dann warst du zu Hause, hast übernachtet und dann bist du wieder hingefahren. Ja, aber gut, jetzt sind wir zu Hause und genießen es und gewöhnen uns aneinander und ja, irgendwie auch bei so einem kleinen, ganz, ganz, ganz kleinen Kind merkt man ja ganz langsam, wie sie dann Sachen lernt und irgendwie ist am Anfang haut sie halt mit ihren Händen ganz beliebig umher und irgendwann wird es halt so ein bisschen genauer, ohne dass sie wirklich nach was greift oder sie guckt halt irgendwo hin und dann guckt sie mal genauer und dann, ja, das ist echt richtig aufregend. Hast du ja auch schon mitgemacht, hast du auch, glaube ich, hier schon erzählt. Das ist, wenn man das nicht selber erlebt, kaum kann man sich das kaum vorstellen.
Ja, ich kann mich auch erinnern, so dieses, man ist eigentlich die ganze Zeit immer so, dass man denkt, das müsste ich eigentlich jetzt fotografieren. Eigentlich müsste ich das jetzt fotografieren, aber das kann man irgendwie, das kriegt man dann auch nicht so richtig aufs Bild drauf und
ja,
es sind manchmal nur so Kleinigkeiten, so Gesten oder irgendwie so ein Blick oder so und dann denkst du dir so, ach, guck mal, hat sie das und das gemacht?
Ja, ach, ist das süß, ach, wie goldig ist das denn? Und wenn sie weint, weil sie irgendwie Hunger hat und dann so kurz danach, dann zieht sie einen Schmollmund so richtig, alle Mundwinkel nach unten und Lippe nach vorne und guckt und dann ist alles wieder gut. Aber dieser kurze Moment ist einfach so unglaublich süß. Ja, vorhin war mein Cousin zu Besuch, den sie jetzt auch noch nicht vorher kannte und hatte er sie kurz auf dem Arm und macht sie die Augen auf, guckt mit großen Augen, guckt mit kleinen Augen, macht die Augen wieder zu und schläft weiter. So. Was war denn das jetzt?
Kenne ich nicht, kann gehen.
Wer ist das? Naja, aber die Mama höre ich auch irgendwo, ach, alles gut. Und so. Ja. Nee, also, ja, aber deswegen war auch in den letzten Wochen nicht so viel mit aufnehmen möglich, weil einfach zu viel, ja, bei uns.
Ja, zu viel ist runter und drüber, ja, klar.
Genau. Also kann sein, dass es jetzt auch ein bisschen, obwohl wir eh schon ein bisschen unregelmäßig sind, aber wir versuchen eigentlich, oder ich habe auch fest vor, dass wir da irgendwie den Termin wieder schaffen, dass wir zumindest eine Sendung pro Woche aufnehmen können. Und vielleicht sogar filmrelevante Sachen haben, wobei ich ehrlich zugeben, ich hatte es ja vorhin vor der Sendung schon erzählt, wenn ich abends dann mal vorm Fernseher sitze, habe ich meistens auch die PlayStation-Steuerung in der Hand und spiele dann ein wenig Red Dead Redemption 2. Es ist
unglaublich. Wenn ich warten hätte müssen, hätte ich Red Dead gesagt.
Ja, ich habe auch kein anderes Spiel für diese PlayStation. Ja, es ist einfach so ein unglaublich gutes Spiel. Ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jeden Abend oder jeden Tag so 1-2 Stunden gespielt im Schnitt. Ja, ich habe sicherlich mal Tage, wo ich mal ein bisschen länger davor hing und Tage, wo ich gar nicht davor hing. Und ich habe jetzt irgendwie 7 oder 8% geschafft. Also quasi noch am Anfang und fast im Tutorial. Aber ja.
Ja, es sei dir gegönnt. Die Zeit, die man da zwischen sich so freischaufeln kann, die jetzt im Rückblick muss ich sagen, dass am Anfang geht das irgendwie noch. Es kam mir damals auch nicht so vor, weil man schon das Gefühl hat, so, oh Gott, das ist alles neu und ich habe viel zu tun und das muss alles gemacht werden. Aber je aktiver die so werden über die nächsten 2-3 Jahre, umso mehr Betreuungsaufwand ist es. Und die Schlafphasen, in denen sie eigentlich keine Betreuung erfordern, weil sie gerade schlafen, die werden ja auch kürzer.
Ja, klar.
Und dann ist immer mehr Aufmerksamkeit gefordert. Und insofern, im Moment hast du noch Zeit, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Trust me.
Ich weiß ganz bewusst, dass ich Zeit habe. Also abends irgendwie, Jenny geht dann recht früh ins Bett und dann sind sie und ich unten und sie liegt auf meinem Bauch und ich gucke nach ihr und ja, kann aber im Hintergrund auch ein bisschen zocken oder gestern die kompletten Championship Games im Football schauen. Also, geht schon. Oh, das muss ich jetzt nur ganz kurz. Alter Schwede, beide Spiele gingen in die Overtime und waren so unfassbar spannend. Also war richtig, richtig gute Werbung für den Sport. Also ganz toll. Richtig Spaß gemacht. Ja.
Ich habe nichts davon mitbekommen, aber gut.
Da muss man. Ja. Also.
Ja, also nichts von Babys. Eurem geht's gut. Ihr seid happy.
Genau, und, ja. Ach so, genau. Sie wurde aus dem Krankenhaus komplett ohne Befund entlassen und keine weitere Betreuung, keine weiteren O2
und ist noch geschrumpft.
Bitte?
Und ist noch geschrumpft.
Ach stimmt, sie ist geschrumpft. Sie haben dann nämlich in der zweiten Klinik haben sie auch nochmal gemessen. Da ist sie dann mit 51 Zentimetern ausgezogen. Ja, ich denke auch, dass das der realistische Wert im Kreißsaal gewesen ist. Also das war wie, ich sitze jetzt gerade auf der Couch, wenn ich jetzt versuchen würde, die Wohnzimmertür auszumessen, sitzend. So ungefähr.
Ja,
Also
so wie bei Werner, wo der da
Zollstock ungefähr in die Luft
Herr
halten.
Herr Hübenberger, was ist los? Was ist passiert? Habe ich mich vermessen? Ja, genau. Und das auch so durchhängt wie so ein U und er misst da irgendwas 1,15 Meter und dann ist so, nein, das vergiss es.
Genau, ja, so ähnlich, aber mein Gott, war ja alles zu aufregend. Und
ich habe mir gerade vor kurzem so ein Laserentfernungsmesser gekauft.
Oh.
Mein erstes Bosch-Gerät aus der blauen Serie.
Mein erstes wird eine Tischkreissäge, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, fantastische Investition. Unbedingt alle jetzt sofort losgehen und über den Affiliate-Link in unserem, nein, also ihr wisst schon, wie. nee, ist wirklich eine, sage ich jetzt nicht nur deshalb, aber ist wirklich eine fantastische Investition.
Wofür benutzt du das?
Am Anfang wollte ich damit eine Wohnung vermessen. Aber im Nachhinein jetzt benutze ich das echt für alles. Also das, man kann damit alles vermessen. Also du willst ein Möbelstück oder einen Türrahmen oder, weiß nicht, du brauchst einen neuen Vorhang oder so fürs Fenster und willst wissen, wie hoch das ist oder wie breit das ist oder was auch immer. Klar, man kann einen Zollstock nehmen, aber gerade wenn es so Dinge sind, die über die Länge eines warum sagt man eigentlich immer Zollstock, wenn das eigentlich Meterstab heißt, glaube ich, oder Gliedermaßstab oder so.
Ach, Zollstock weiß jeder, was das ist.
Ja, aber es misst ja nicht in Zoll. Aber wenn du jetzt Meterstock sagst, dann, nee, auch nicht.
Ja, auf der dritten Seite.
Ach so, an der spitzen Kante vorne.
Ja, genau.
Naja, egal, also wenn es über die Länge von dem Ding hinausgeht, dann wird es ja richtig blöde. Ja? Dann, oder wenn du es irgendwo in der Luft halten musst, weil irgendwelche Dinge so auf halber Höhe sind oder so. Und dann geht das ja oftmals alleine nicht mehr, dann braucht man eine Hilfsperson.
Ja.
Und mit diesem Laserding, du hältst es dran, du guckst gegenüber, wo der Laserpunkt hingeht, drückst drauf, es macht Pieps und er zeigt dir an, 4,46 Meter und 4,46 Meter 5 oder so. Und dann denkst du dir so, okay, ja, mit einer Genauigkeit, die ich im Zweifel gar nicht brauche oder so genau, kann ich den Laserpunkt da hinten vielleicht fast gar nicht positionieren. Die längste Entfernung, die ich gemessen habe, die ich auch brauchte, waren 14,8 Meter.
Cool.
Da kannst du ja mal überlegen, wie lange ich da mit dem Zollstock auf dem Boden rumgerobbt wäre.
Ja klar, also für sowas ist es, ich habe einmal nach dem Abi, glaube ich, nach dem Abi, also ist schon ein bisschen her, 1996, mit so einem Ding irgendwie Kellerräume ausgemessen. Das war auch beeindruckend, irgendwie 25 Meter mit einem Knopfdruck zu messen. Das Ding war aber damals noch so groß wie ein Fußball oder so.
Okay, also meiner kann bis 30 Meter jetzt mit einer Genauigkeit von 0,2 oder 0,3 Millimetern oder sowas.
Krass.
Und von der Größe her, ich schätze jetzt mal halbe Zigarettenschachtel ungefähr.
Okay.
Also von der Höhe und Länge so wie eine Zigarettenschachtel, aber nicht ganz so breit.
Okay.
Vielleicht zwei Drittel von der Breite. Also wirklich, wirklich sehr handlich, kannst du dir problemlos in die Hosentasche stecken und dort vergessen. Und ja.
Ja, das wäre doch mal was ganz anderes.
Ist absolut super, das Teil.
Ich habe mir jetzt quasi die analoge Variante, so ein Bandmaß gekauft und misst damit alles irgendwie aus, was ich jetzt gerade hier brauche und bin auch sehr zufrieden. Und bis 5 Meter geht halt gut, danach muss ich halt auch stückeln, aber.
Ja, 5 Meter ist dann aber schon nochmal so ein anderes Ding, gell? Also ich meine, eine Couch zum Beispiel hat, weiß ich nicht, so 2,70 Meter oder sowas, 2,60 Meter, irgendwie sowas in dem Bereich. Würdest du dann in einem Zug abmessen können,
ja.
Geht mit dem Meterstab nicht.
Genau.
In einem Zug und das ist so, denn es sind so viele so Kleinigkeiten. Normalen Raum, so ist auch vielleicht nicht unbedingt über 5 Meter, zumindest nicht in allen Dimensionen und nicht jeder Raum. Und auch eine Deckenhöhe abzumessen, wenn es irgendwie um eine Schrankhöhe, tust dieses Laserding auf den Boden stellen, pingst da einmal nach oben, ist eine Sache von 5 Sekunden, und du hast deine Deckenhöhe, mit dem Meterstab auch schon wieder so, oh ja, okay, muss hier freie Wandecke finden, da muss das gerade sein und, alles Stress.
Hm.
Ja. Wenn es mal eine Deckenhöhe mit 4 Metern sind, dann ist das auch ein ganz schönes Gewackel da oben. So hält's ja nicht mal mehr eben so mit dem Finger dran.
Hm. Ja, klar. Ich erinnere mich noch, die Wohnung in Wiesbaden, da wussten auch die Deckenhöhe nur, weil ein Freund von uns auch so ein Laserding hatte und damit halt schnell gemessen hat.
Sonst. Ja, also ich habe jetzt für meinen einen Fuffi ungefähr ausgegeben und ich bereue nichts.
Ja,
würde ich sofort wieder kaufen.
Also hier. Wie sind wir jetzt da? dahin gekommen?
Kinder vermessen. Genauigkeiten beim Messen.
Ach so, ja. Okay, gut. Ja, gut. Was haben wir denn noch auf der
Agenda? Du möchtest einen Podcast empfehlen, steht hier, der 6 Minuten lang ist.
Genau, 6 Minuten Politik von Gregor Schwung, glaube ich, heißt er. Kennst du den? Habe ich den schon mal empfohlen?
Nee.
Das ist ein Podcast, der erscheint immer freitags morgens und nimmt sich ein Thema vor, was gerade in der Woche im politischen Weltgeschehen so aktuell ist und versucht das zu erklären, die Problematik zu erläutern und kurz und knapp eben alles, dass man so ein Grundverständnis von dem Gesamtproblem hat, zu liefern und schafft das auf eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Art und Weise, sehr ruhig, sehr konzentriert, sehr auf den Punkt. Also ist geskriptet, er liest es vor, aber dadurch ist es halt kein Gelaber, sondern knackig, auf den Punkt, ernst, nicht immer genau 6 Minuten, mal eine halbe mehr, mal 2 weniger oder andersrum. Und ich finde es famos, eben um so, ja, man versucht schon regelmäßig Tagesschau zu gucken oder online, weiß ich nicht, die Medien nachzulesen und so. Aber wenn im Podcast-Feed auch mal so jemand auftaucht, der einem eben mal kurz und knackig eine Zusammenfassung von gewissen Situationen gibt, finde ich richtig gut. Also kann ich wirklich empfehlen für alle die.
Lass mich raten, letzte Woche Thema Brexit, diese Woche Thema Brexit.
Ich weiß nicht, was diese Woche Thema ist, aber letzte Woche war, meine ich, Thema Brexit, ja. Davor war, glaube ich, Shutdown in den USA.
Ah ja, stimmt, das ja auch noch. Oh Gott, der Pfosten wieder. Nee, lass mir den nicht in die Sendung kommen.
Oh nee.
Gut, vielleicht, das klingt zumindest nach was ich mir vorstellen könnte zu abonnieren, weil 6 Minuten jede Woche haben in meiner Podcast-Liste noch Platz.
Die gehen gut. Ja, ist auch einer der ganz wenigen Podcasts, die ich so eingestellt habe, dass sie direkt ganz oben in meiner Liste landen und damit einfach, egal was gerade fertig läuft, als nächstes kommt. Weil irgendwie aktuelle Politikthemen brauche ich nicht einen Monat später hören.
Ja, genau. Und 6 Minuten kann man immer dazwischen schieben, das geht.
Ja, genau.
Ja, das ist ein schönes Konzept, finde ich gut.
Ja, also ich finde es auch richtig gut. Deswegen wollte ich ihn mal empfehlen.
Dann lass uns zu Technik-Nerd-Themen kommen.
Endlich mal.
Endlich mal wieder. Du hast ein Gerät gekauft. Ich bin sehr gespannt.
Ja, genau. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit alle mal über diese Saugroboter gesprochen. Und bei uns ist jetzt vor kurzem ein Wischroboter eingezogen.
Ein Thema, mit dem ich mich auch schon befasst habe, aber mich noch nicht entscheiden konnte, ob ich sowas brauche und möchte. Ich bin sehr gespannt. Erzähl,
was hast du? Das ist sehr praktisch. Quasi der kleine Bruder von unserem Saugroboter wohnt jetzt in der Küche und wir haben das ein Brava, so heißt er. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt mit der Produktentscheidung nicht so tief auseinandergesetzt. Mein Cousin hatte ein ähnliches Gerät und das haben wir uns bei ihm angeguckt und fanden es auch gut und dann haben wir es einfach gekauft. Und der Vorteil, oder ich meine, Jenny hat da noch mal ein bisschen nachgeforscht und hat sich dann für ein Gerät entschieden. Es ist so, du hast unten so eine kleine Kassette, wo, weiß ich nicht, weniger als 100 Milliliter Wasser reingehen, vielleicht auch noch 50, also quasi so ein großer Schluck, 100 werden es schon sein. Und dann hast du noch so ein Tuch, so ein Wischtuch, was du nass machst und dann drunter hängst. Und das klemmst du dann oder mit Magneten unten an den Roboter, stellst den auf den Boden. Dann gibt es so einen kleinen Puck, der irgendwo im Raum steht, erhöht und der dann quasi dem Roboter beim Orientieren hilft. Irgendwie über Strahlen an die Decke. Ich habe keine Ahnung, wie die das genau machen. Habe ich echt mich zu wenig mit befasst. Und der fährt dann immer in geraden Linien, wobei er immer quasi vor rechts, zurück, vor links, zurück, vor rechts zurück, also immer so ein bisschen so hin und her wischt. Wie man vielleicht als Kind einen Tannenbaum gezeichnet hat, kannst du dir das vorstellen?
Ja, oder wie man vielleicht auch tatsächlich wischen würde, oder? So genau. Ein bisschen so, dass man so mehrfach über dieselbe Stelle immer mal so ein bisschen kommt.
Genau, hin, her, hin, her und dann fährt er immer weiter und hat dann irgendwann nach einer Zeit den ganzen Raum gewischt und zwar nicht sehr nass. Also das war uns wichtig, dass man dann eben nicht noch eine halbe Stunde den Raum trocknen lassen muss, sondern wenn der seine Piepstöne von sich gibt, dann dauert es vielleicht noch eine Minute oder so, bis du dann auch wirklich alle Stellen im Raum wieder betreten kannst. Und er trifft gefühlt alles. Ich habe dann mal testweise irgendwie ein paar Flecken quasi auf dem Boden gemacht, um mal zu gucken, dass er auch wirklich alle Punkte trifft und dass er das auch wirklich wegmacht, irgendwie einen Tropfen Ketchup oder irgendwas so, was eben als Überbleibsel auf einem Teller war, habe ich dann einfach auf den Boden geschmiert, um zu gucken, dass er das auch alles wegkriegt. Und hat er zumindest die Stellen, die ich markiert habe. Ich weiß natürlich jetzt, ich habe jetzt keine Kamera reingestellt oder mich da irgendwie in den Raum gesetzt und die beobachte, dass er auch wirklich jede Stelle erwischt. Auch da ist es natürlich wahrscheinlich wie bei den Saugrobotern, wenn er regelmäßig fährt, dann ist es natürlich viel einfacher. Was hier halt der Nachteil ist, im Gegensatz zu dem Saugroboter, dass du ihn nach jeder Fahrt sauber machen musst. Du musst das Tuch unten abmachen, abwaschen. Das Tuch kann aber in die Waschmaschine, das ist so ein Mikrofaser, irgendwas Spezialtuch, kann aber in die Waschmaschine trocknen, das ist überhaupt kein Thema. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden.
Akku. Das heißt, du hast den Aufwand einmal vorne, weil du musst ihn irgendwie so, ich sag mal, Anführungszeichen, aufmunitionieren, also genau. Bereit machen.
Genau. Und danach musst du ihn wieder sauber machen.
Also. Es ist also nicht so ein Ding, was irgendwie so in seiner Ladestation unter deinem Küchenschrank wartet und dann in Aktion tritt, wenn ich gerade nicht zu Hause bin, sondern das ist schon so ein bisschen Effort vor und hinterher.
Genau. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll mit Wasser, dass der da irgendwie eine Woche in so einem Gammelwasser sitzt.
Ja, ich habe da auch noch nicht näher drüber nachgedacht. Ich
hatte das ehrlich gesagt auch anders gehofft, aber so macht das leider nicht. Also der macht
Das Wasser, was er dabei hat, das benutzt er, um das Tuch immer wieder feucht zu halten oder
genau.
Also sprüht er das irgendwo hin? Sieht man das
nur rauskommen? Der macht nur das Tuch feucht und das Tuch wischt dann natürlich den Boden. Das heißt, dann kommt Wasser auf den Boden und das Wasser, was auf dem was dann quasi aus dem Tuch raus ist, drückt er dann von innen wieder in das Tuch rein und verteilt es dann von da. Kannst du dir vorstellen?
Ja, aber er hat jetzt nicht irgendwie einen Saugmechanismus, dass er irgendwie Wasser wieder absaugt oder so.
Nee. Aber er nimmt,
weil das gab es nämlich auch, glaube ich, von iRobot, solche Dinger, die irgendwie vorne sprühen und dann schrubben mit irgendeiner Bürste und hinten wieder wegsaugen oder so.
Ja, aber die lassen wohl Bahnen übrig. Das stand wohl auch auf der Runners-Up-Liste sozusagen und wurde aber dann abgelehnt, weil die halt viel feuchter sind und eventuell nasse Spuren hinterlassen und so weiter. Jedenfalls, was man so in Artikeln liest, ich habe eben genau keinen solchen getestet. Ich kann nur bei dem sagen, dass der eben mit einem relativ geringen Wasserverbrauch auskommt und den Raum auch relativ wenig mit Wasser verseucht. Wir haben hier ein paar Räume mit Parkett, weswegen wir halt auch insbesondere darauf geachtet haben, dass wir irgendwas haben, was nicht sehr nass wischt.
Okay, verstehe.
Genau, aber ich finde es ziemlich cool und funktioniert auch echt gut. Ist halt
und die Navigation, du sagtest, dieser Würfel projiziert irgendwas irgendwo hin. Wie geht er so, also wenn ich jetzt Projektion über die Deckenspiegelung, dann ist meine erste Frage, was passiert, wenn er irgendwo drunter fährt, wo er die Decke nicht mehr sieht?
Bisher hat er keine Probleme gehabt. Also wir haben auch in der Küche einen Tisch stehen. Er steht am Schluss, wenn ich in den Raum wieder reinkomme, an der Stelle, wo ich ihn hingestellt habe.
Okay. Ja. Sehr gut.
Und ich habe es auch schon mal gesehen, dass man dann irgendwie dann doch nochmal in den Raum reinläuft. Dann sieht man so, die eine Seite hat er schon gemacht und dann kommt man irgendwie kurz später rein und dann ist er auf der anderen Seite von seiner gedachten Startlinie. Und ja, scheint da schon sehr konzentriert hin und her zu fahren.
Was würdest du sagen, wie viel Quadratmeter kann man ihm auftischen, bevor man ihm das Tuch wechseln und das Wasser neu machen muss? Also macht er mehr als einen Raum oder wie begrenzt du ihn überhaupt? Machst du die Tür zu oder?
Ja.
Okay.
Ein
Raum geht ja auch nicht, du müsstest den Würfel ja bewegen, ne? Das ist ja
genau.
Blöd.
Also wir haben oben so eine Stelle, wo quasi so ein Raum, ein größerer Raum, so ein Flur ist, der so ein bisschen um die Ecke geht. Und da ist er auch in den Raum um die Ecke gefahren. Da konnte er den Würfel zumindest nicht direkt sehen. Vielleicht konnte er ihn irgendwie über Bande sehen. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen.
Okay, noch ein Szenario. Ich hätte einen Raum mit glattem Fußboden, der gewischt werden müsste. Und vorm Sofa liegt aber so ein hochfloriger Teppich als einziges Teppich in dem Raum.
Fährt er nicht
drauf. Okay. Ah, okay, sehr gut.
Ja, wie genau, weiß, so die Treppenstufen fährt auch nicht runter.
Sehr gut. Okay, das ist schon mal cool.
Für sie getestet.
Sehr gut.
Der große Bruder übrigens auch nicht, auch getestet. Was ich ein bisschen schade finde, ich finde es ganz cool, wenn der die Treppe langsam runterfahren könnte und die auch saugen würde, aber geständet hin. Was allerdings, was man sagen muss, gerade irgendwie, ich habe jetzt gestern oder vorgestern das Bad hier unten gesaugt und dachte so, ja, am Vortag hast du ja gewischt. Am Vortag hast du ja den Sauger durchgeschickt, kein Problem. Hatte ich nicht, weil ich irgendwie ein anderes, also oben das Bad gesaugt, also den Sauger hatte fahren lassen und mich selber verwirrt hatte und ja, wie gesagt, Tage verschwimmen. Und wenn du halt vorher nicht den Sauger durchfahren hast lassen, dann schiebt er halt schon ganz schön viel Dreck zusammen. Also gerade so den Staub, den es dann auf dem Boden sammelt, den schiebt er dann halt als Bröckchen zusammen, dann möchtest du, wenn es getrocknet ist, danach nochmal den Sauger durchfahren lassen oder muss halt Flusen aufsammeln, die mit Wasser zusammengeklebt sind.
Okay, also schon irgendwie ein Gerät, was man in Kombination mit einem Staubsaugerroboter verwenden möchte.
Ja, genau. Oder du musst ihn halt jeden Tag fahren lassen. Das geht sicherlich auch. Also in der Küche oder so fährt er relativ oft bei uns, weil ich im Moment fürs Kochen zuständig bin und ich koche immer sehr intensiv. Und also es kann sein, dass ich, wenn ich beim Braten mal was hab, dass dann auch mal eine Spur Fett am Boden landet. Also ganz selten eigentlich.
Ja, aber du, bei uns, wenn wir braten, ey, bei uns in der Küche, das wird so fuchsteufelsglatt. Das ist so, ich
genau.
Diese Curling-Spiele drin, das ist so krass.
Genau das. Und das Coole ist halt, durch dieses Mikrofasertuch, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber danach ist halt echt nicht mehr glatt. Der nimmt zumindest Teile des Fetts wieder mit auf. Das ist echt beeindruckend.
Ja, sehr gut.
Also, das ist wirklich cool. Und da ist halt kein Spülmittel drin oder Reiniger oder sonst irgendwas. Du könntest sicherlich auch das Tuch noch mit Reiniger versehen und dann, das steht auch irgendwo in der Bedienungsanleitung, habe ich gelesen und ja.
Okay, was zahlt man für so ein Ding? Als letzte Frage. Pi mal Daumen. Okay. Dann klicken die Leute den Affiliate-Link bei uns in der Sendung an und dann wisst ihr, was der kostet.
Genau.
Genau, ich kann auch noch ein kleines Update zu meinem Staubsaugerroboter geben. Ich habe ja nach wie vor den Nito D7 seit nunmehr fast einem Jahr. Also fehlt nicht mehr viel, ich glaube 2 Monate oder so.
Das war diesen, wo du erst die Vorstufe hattest und dann den nächsten davon.
Genau, ich hatte erst einen D85 und habe dann sehnsüchtig darauf gewartet, dass der D7 endlich auf den Markt kommt. Mhm. Und dann kam er dann irgendwann im März mit 3 Monaten, fast 4 Monaten Verspätung. Dann habe ich ihn gleich gekauft, war wahrscheinlich einer mit der ersten, der den in Deutschland hatte. Habe ich ihn irgendwie in Österreich bestellt, das war der erste Shop, der ihn hatte und so, und dann kam er hier an. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Die Softwarequalität der App hat immer mal wieder so Schwächen. Also die bringen immer mal Updates raus und dann hat man so ein paar Tage, wo man denkt, was ist denn jetzt für eine Kacke? Was jetzt funktioniert irgendwie, Sachen, die er mal konnte, funktionieren nicht mehr. Und dann kommt immer irgendwann, meistens mit einer Verspätung, die man auch nicht irgendwie so richtig rechtfertigen kann, so 3 Wochen oder so, nochmal ein Update hinterher, wo dann drin steht, Fixes and Improvements oder sowas. Und man denkt sich dann so, ja, ich weiß genau, was ihr gefixt habt, die ganzen Sachen, die ihr kaputt gemacht habt.
Das ist halt echt ärgerlich, weißt du?
Ja, vor allem, weil es immer so lange dauert. Also nichts gegen Bugs shippen, das passiert, ja, das passiert mir auch ständig. Aber
ja.
Da muss man halt hinterher und das nächste Release wieder und muss das Ding wieder ausbügeln. Vor allen Dingen, wenn es so offensichtliche Sachen sind. Dieser Roboter hat ja so ein Laser-Navigationssystem und hat jetzt tatsächlich über die Software ein paar coole Updates.
Wie wär's, wenn du dem obendrauf das Bosch-Ding montierst?
Das wäre gut. Dann wäre es wahrscheinlich präziser, ja.
Ja, vor allen Dingen, dann fährt er mit so einem roten Lichtstrahl durch die Gegend.
Ja, und geil. Ist halt so gefährlich für kleine Kinder, die am Boden rumkrabbeln, weil er die mit so einem Laser-Ding da weglasert. Ja,
der fährt ja nicht, wenn ihr zu Hause seid.
Naja, doch, tut er. Klar. Kind findet das total beeindruckend. Bada, was sauber machen. Ja, am Wochenende halt, ja. Tags, unter der Woche, klar, fährt er nicht, wenn wir hier sind. Obwohl doch, da. Also ich meine, die Kleine sitzt am Tisch, isst zu Abend und veranstaltet ein heiliges Massaker mit ihrem Brot und dann liegen die ganzen Krümel unten oder der Reis oder irgendwas und trocknet dann da unten fest. Und danach schickst du den Butter einfach nochmal durch und
so, ja.
lässt ihn das wegsaugen.
Und genau dafür. Ich hab überlegt, ob wir uns einen Hund kaufen sollen für sowas. Naja,
das Thema. Das kann helfen. Ja, und genau dafür hat er eine fantastische Funktion gelernt, dadurch, dass der dir die Wohnung kartiert und diese Karte auch in der App zur Verfügung stellt. Früher war es so, da gab es die sogenannten No-Go-Lines. Das war effektiv nichts anderes als dieser komische Magnetstreifen oder was bei Roomba und iRobot diese Leuchttürme sind, ja, genau. Wo man dann so Gegenden quasi abzäunen kann und sagen kann, da soll er nicht hinfahren. Das war beim Nito ist das quasi die Karte, die er von der Wohnung hat. Und da weiß er dann, okay, da hinten steht meine Ladestation, da bin ich. Und dann zeigt er dir die Karte an. Und wenn du ihn aus der Station raus startest, sodass er quasi am Start seiner Fahrt weiß, okay, ich weiß, wo meine Station in dieser Karte ist. Ich weiß also, wo ich bin, ich kann mich orientieren. Dann funktioniert diese Funktion, dass du auf der Karte so Linien einmalen kannst und sagen kannst, da bitte nicht drüber fahren. Das konnte er schon von Anfang an, das war auch okay. Und jetzt hat er noch zusätzliche Features gelernt, jetzt kannst du deine Karte in Zonen einteilen und kannst quasi Räume einfach markieren mit dem Finger, malst du so ein Rechteck ein und sagst dann, okay, dieses Rechteck, das ist mein Wohnzimmer und dieses Rechteck, das ist meine Küche und das ist mein Esszimmer und das ist mein Schlafzimmer und so weiter, das ist meine Küche, mein Bad und mein Flur. Und jetzt kannst du die entweder sagen, mach die ganze Wohnung sauber oder du kannst nach wie vor diese No-Go-Lines einmalen und irgendwelche komplexen Muster da reinzeichnen, wo er überall hinfahren und wo er nicht hinfahren soll.
Das merkt man sich auch oder musst du es jedes Mal neu machen?
Von einem Mal zum nächsten Mal merkt er sich das Letzte, was du gemacht hast, aber du kannst die nicht speichern, die Dinger. Also was du aber machen kannst, ist, du kannst diese Zonen, die kannst du speichern. Okay. Also wenn du einmal deine ganzen Räume quasi einmal umrissen hast, dann die speichert er schon. Und du kannst auch mehrere übereinander legen. Also ich habe zum Beispiel Esszimmer und darüber eine kleinere Zone Esstisch. Die ist halt ein Subset sozusagen von Esszimmer. Weil wenn wir gegessen haben und die Kleine hat hier rumgewurzt mit irgendwie, weiß nicht, Reis oder so oder zum Frühstück einfach mit Brotkrümeln, dann muss ich nicht das ganze Esszimmer saugen, weil es gibt Ecken in diesem Esszimmer, die sind so weit vom Esstisch weg, da fliegt der Krümel nicht hin. Ja? Da muss er nicht irgendwie, hier steht noch mein Schreibtisch drin, da muss er nicht irgendwo zwischen den komischen Füßen von meinem Schreibtischstuhl rumeiern und versuchen, irgendwelche imaginären Krümel zu sammeln. Sondern da reicht halt, wenn er den Esstisch und so 1,50 Meter in jede Richtung drumrum oder so. Und das habe ich als eine Zone programmiert und das ist halt echt geil. Du klickst dann halt
drauf
und
sagst. Aber woher weiß er dann, wenn er in der Zone ist, wenn du ihn da hinstellst einfach?
Nee, du stellst ihn nicht dahin. Er steht in seiner Station und du sagst, jetzt Esstisch und dann fährt er aus seiner Station raus und fährt einfach, selbst wenn es jetzt zwei Räume weiter ist, dann fährt er aus dem Raum raus, in Flur, fährt durch den Flur, fährt zielgenau auf die nächstgelegene Ecke dieser zu reinigenden Zone zu und dann fängt er an und macht diese Zone so nach seinem üblichen Schema. Erst fährt er sie einmal außenrum ab und dann fährt er sie in so Streifen innen fertig und immer wenn er von einem Hindernis unterbrochen wird, dann macht er so ein bisschen Hindernisbearbeitung und danach geht er wieder zu den Streifen über, bis er weiß, dass er die Zone einmal komplett gemacht wird. Dann macht er seinen Sauger aus und fährt zurück in den zwei Räume weiter zurück zu seiner Station und stellt sich da wieder hin.
Oh, das ist cool.
Das ist total geil. Ich meine, klar, du musst dafür sorgen, dass der Weg einigermaßen frei ist, dann wird nicht irgendwie
so weiter, klar.
Zwei Tonnen Lego im Flur liegen oder so, dann funktioniert das nicht, aber Da geht man halt einmal so ungefähr lang, nach einer Weile kennt man ihn ja, man weiß ja ungefähr, wie er rausfährt, wie er in den Flur kommt und wie er sich dann orientiert und dann schießt du halt mal so mit dem Fuß die zwei Kuscheltiere und den Legostein aus dem Weg, läufst das einmal so Pi mal Daumen ab und guckst einmal, wird es gehen? Ja, wird gehen, Start und dann kannst du ihn vergessen, dann macht er schon.
Das ist natürlich cool, ja.
Und du musst ihn nicht aufräumen danach, du musst ihn nicht wieder zu seiner Station zurücktragen, total geil.
Frage, wie ist das mit der Station? Hast du die irgendwie festgeschraubt oder geklebt an der Wand? Oder?
Die steht bei uns auf einem Teppich, auf so einer Auslegeware und da rutscht sie zum Glück relativ wenig. Manchmal kriegt er das hin, die zu verschieben und dann gehen die ganzen Sachen kaputt. Ich schiebe sie dann in der Regel einfach irgendwie den Zentimeter. Ich habe mir das so ungefähr gemerkt. Die steht unter einem Schrank und ich weiß ungefähr, dass sie mittig unter diesem Schrank stehen muss. Und wenn er sie verschoben hat und irgendwas komisch ist, dann schiebe ich sie wieder mittig und dann passt es wieder.
Okay.
Also mittlerweile verschiebt er sie auch recht selten. Also mittlerweile habe ich sie unter dem kleineren Schrank, wo er nicht so richtig rechts und links von ihr dazwischen passt, sodass er sie nicht so richtig anrammen kann, sodass sie sich bewegt. Man liest öfter mal den Tipp, sie mit doppelseitigem Klebeband am Boden einfach zu fixieren. Wenn es jetzt schlimmer werden würde oder ich die Position nochmal ändere, dann würde ich das wahrscheinlich dann noch tun als nächstes. Ich hatte ihn schon mal in einer Position, wo er das ständig hingekriegt hat, die zu verschieben und das war nervig.
Ja, weil das ist das, was er bei uns eigentlich auch immer macht, wenn er irgendwie zurück in seine Station fährt. Der orientiert sich ja nicht, der fährt zufällig und wenn er irgendwann denkt, so, jo, jetzt habe ich alles, dann guckt er mal, ob er seine Station irgendwo sieht und dann fährt er zu der wieder hin und die steht halt gefühlt immer einen halben Meter in irgendeine Richtung falsch und er liegt halt drauf und wo du denkst, Alter, park halt richtig ein, das kann doch nicht so schwer sein. Aber gut.
Ja, nee, beim Einparken macht er den Fehler nicht, also das kriegt er sehr, sehr präzise hin. Bei uns ist es eher so, dass wenn er beim Reinigen dieses Bereichs quasi, wenn er da sauber macht, wo die Station auch steht, dass er sie dann irgendwie mal touchiert oder so von der Seite, weil er sie in dem Augenblick nicht richtig sieht oder irgendwas und dann mal dran rammelt und sie dann so ein kleines Stück schiebt. In der Regel bemerkt er dann auch, dass er was gerammt hat, aber vielleicht hat er ihr bei der Gelegenheit schon so einen kleinen Schubser mitgegeben und dann steht sie so ein bisschen scheps. Und dann, wenn er dann einparkt, dann parkt er auch quasi in demselben verschobenen Winkel dazu ein. Und dann guckst du irgendwann und siehst ihn da so, er guckt bei uns so ein kleines bisschen unter so einer kleinen Anrichte raus, steht da so drunter und wenn er richtig reingefahren ist, dann siehst du eigentlich nur so seine Vorderkante und wenn er dann aber das Ding schief geschoben hat, dann steht er halt auch schief drunter und dann guckt so eine Ecke unter dem Schrank raus und dann läufst du so vorbei und siehst diese Ecke und denkst dir, was hast du denn schon wieder gemacht? Und dann steht er da halt so schief drin, weil er sich halt so orientiert, wie die Station auch steht, so parkt er dann auch, weil er immer exakt 90 Grad mit dem Rücken, also unsere hat die Ladekontakte ja hinten, parkt ja immer rückwärts ein. Und dann parkt er halt exakt so in dem Winkel, dass das dann auch passt. Und das sieht dann natürlich bescheuert aus. Und danach funktioniert dann beim nächsten Start diese Orientierung nicht, weil dann kommt er aus der Station raus und er erwartet halt, dass die unmittelbare Umgebung der Ladestation mit dem übereinstimmt, was er gespeichert hat, wie die unmittelbare Umgebung der Ladestation aussehen muss, wenn er losfährt.
Und dann
erkennt er das nicht und dann sagt er, das ist nicht die Karte, in der ich glaube zu sein. Ich bin offensichtlich nicht da, wo ich denke, dass ich bin. Und dann funktionieren diese gemerkten Programme, dass ich jetzt weiß, wie ich ins Esszimmer komme. Das funktioniert dann nicht, weil dann sagt er, okay, das ist hier offensichtlich eine andere Umgebung. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Und dann kriegst du halt eine Fehlermeldung. Da beschwert sich jemand.
Ja, menschlich.
Wir sollen zum Ende kommen. Ja, also Fazit, dieser Saugroboter macht mir nach wie vor nach fast einem Jahr viel Freude. Die Softwareabteilung könnte ein bisschen besser sein, aber sie liefert dann doch immer mal ein Feature nach für ein Gerät, was man schon vor langer Zeit bezahlt hat. Dass es nochmal schöner macht, und das ist ja auch durchaus was man nicht bei jedem Gerät kriegt.
Das ist echt cool. Bei uns ist halt, der fährt halt chaotisch jeden Tag. Und ja, mein Gott.
Ja.
Kann ich auch mit umgehen. Ja, gut, sehr schön. Ich wollte nur mit dir kurz darüber sprechen. Apple Pay ist ja jetzt schon eine Zeit lang raus. Hast du mal online mit Apple Pay irgendwas bezahlt? Auf einer Website oder so?
Nee, ich weiß, dass Deliveroo, glaube ich, Apple Pay annimmt. Aber ich habe seither, glaube ich, nichts bei Deliveroo bestellt. Das ist so das, wo ich weiß, da werde ich das früher oder später tun. Mhm, okay. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Hast du?
Ich habe es jetzt gemacht bei einem Menschen, der so Strichzeichnung macht. Da habe ich mir zwei Poster bestellt von dem. Chassouton, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mal so lustige, hast du bestimmt schon mal auf Twitter oder so gesehen, diese so Strichmännchen über wie das Leben ist und wie sich es entwickelt. Jedenfalls habe ich mir davon Poster bestellt und da war halt irgendwie mit Apple Pay kaufen. Und da klicke ich halt, also habt ihr gesagt, okay, die Poster hätte ich gern und dann gesagt, mit Apple Pay kaufen. Und dann muss ich, glaube ich, Passwort eigentlich irgendwas machen oder auf dem Handy, ich weiß schon gar nicht mehr. Und dann war's das. Ich muss keine Adresse eingeben, ich muss nicht ein Konto anlegen, ich muss nicht einem E-Mail-Newsletter zustimmen oder ablehnen, ich muss nicht mich irgendwas durchklicken. Nee, ich klicke auf, ich möchte es jetzt kaufen und dann läuft dieser Kaufvorgang ab und es läuft auch direkt im Anschluss die Übertragung von den für eine Versendung notwendigen Daten und nicht mehr, irgendwie mein Geburtsdatum und so wird dann nicht übertragen. Und irgendwie 3 Tage später war mein Poster da. Also das fand ich sehr beeindruckend.
Das, ja, also zum einen, so habe ich das auch gelesen, dass das so funktionieren soll und ich dachte auch, oh, das ist cool. Aber, und das ist so das, was mich so, wo ich ein bisschen zweifle, wenn ich überlege, wie oft ich bei zum Beispiel einer Amazon-Bestellung mir überlege, das ist so ein Produkt, ja, das brauche ich an dem und dem Tag, dann wird es voraussichtlich am Dienstag geliefert, dann lasse ich mir das in die Firma schicken. Mhm. Oder, dann bin ich nicht zu Hause, dann, lieber Parkstation, es kommt mit UPS, dann geht Parkstation nicht, dann doch in die Firma. Weißt du, so diese Überlegungen, was will ich für eine Adresse dahinterlegen? Das ist so das, wo ich denke, kann ich da mehrere Adressen, wann kann ich die auswählen, wenn das einfach nur so zack durch und dann denke ich so, jetzt kommt das irgendwo hin oder wahrscheinlich nach Hause und dann stehe ich wieder bei der Post in der Schlange. Da fehlt mir einfach die Erfahrung, aber das ist so ein potenzieller Dings, wo ich denke, ist das so geil, wie man denkt, dass es ist oder hat das dann doch wieder Schwierigkeiten im Alltag?
Gut, solche Situationen kann natürlich, ich habe jetzt gar nicht geguckt, weil für mich im Moment, ich bin jeden Tag zu Hause, schick's mir halt zu Hause, ich bin schon da. Und
das ist ja auch nicht mehr ewig so, ja?
Nee, leider nicht. Im Sommer dann nochmal.
Ja.
Aber das fand ich jetzt erstmal schon mal richtig gut, dass das so
läuft. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die grundsätzliche Idee, dass man das alles so hinterlegt, man kennt das ja aus seinem Amazon One-Click oder so, und dann so weiter, 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 danke, weiter. Und dann auch nichts eingeben musste. Das ist halt jetzt dann nochmal ein Step, weil es auch mit Fremden, mit Dingen, wo du keinen Account hast, dasselbe tut. Das ist natürlich nochmal schöner, aber ja.
Mit PayPal ist mir das heute auch gelungen, aber da habe ich natürlich einen Account bei dir, obwohl ja bei Apple habe ich natürlich auch einen Account, ja klar. Ja. Also da ging es auch.
Ja.
Ich finde es halt so angenehm, wenn ich nicht auf irgendeiner dusseligen Webseite, wo ich einmal was bestelle und dann nie wieder. Also ich weiß nicht, ich kriege von irgendeiner Firma, kriege ich fast jeden zweiten Tag ein Newsletter, weil ich für Jenny mal irgendwas bestellt habe, was ja echt so ein Tinef war. Einfach nur irgendwie so ein Spaßgeburtstagsgeschenk oder irgend sowas. Weißt du, wo du so wirklich Quatsch kaufst, wo du kein Newsletter und nichts. Und ich werde die nicht los. Ich habe sie dann halt irgendwann auf die Spamliste gesetzt. Aber selbst da irgendwann ändern die wieder irgendwas in ihrem Newsletter und dann zack, landen sie wieder da. Und bitte. Das ist halt echt ärgerlich.
DSGVO-Anfrage schicken. Einfach mal so richtig trollen.
Das habe ich einmal gemacht. Da fanden sie gar nicht lustig bei so einer anderen. Da haben sie mir dann irgendwie 25 Seiten per Post geschickt.
Ja, umso besser.
Es war sau lustig.
Ich glaube, wie oft darf man die stellen? Einmal im Jahr, einmal im halben Jahr? Ich weiß es nicht mehr genau.
Keine Ahnung.
Immer wieder drauf.
Ja, vielleicht mache ich das. Im Moment funktioniert's. Sie tauchen gerade nicht auf, aber wenn sie das nächste Mal bei mir aufschlagen, mache ich so, okay, jetzt bitte, sagt mal.
Ja,
gut, aber das wollte ich einfach nur mal meine Begeisterung zum Ausdruck bringen, dass es so schön läuft und eben ich keine Counter legen musste. Obwohl bei diesen Postern ein Zettel dabei lag, wo drauf stand, irgendwie auf Englisch, hallo Stefan, viel Spaß mit deinen Postern. Und dann war so ein Männchen gezeichnet, das ein Cocktailglas in der Hand hat. Was ich halt echt cool fand.
Ja, sehr schön, das passt.
Ja, also, kennst du mich? Hast du mich gestalkt?
Ich wollte gerade sagen, hast du kurz überlegt, hat dieses Apple Pay Sachen übertragen, die es nicht sollte?
Keine Ahnung. Ja. Gut, wenn man meinen Namen eingibt, taucht Cocktails schon irgendwann auf, klar. Aber, ja, fand ich irgendwie cool. Gut, ich habe auch ein Poster mit Cocktails bestellt, deswegen war nicht so abwegig.
Ja. Ja, jetzt im Alltag, ich habe Apple Pay jetzt tatsächlich schon sehr oft benutzt und es gibt immer noch eine Menge Kassen, wo du komisch angeguckt wirst. Ich hätte gedacht, dass es schneller weggeht, aber Kartenterminals, die nicht zu dem Kunden gedreht sind, wo man dann irgendwie da so erstmal drum bitten muss, dass das rumgedreht wird oder man muss es selber rumdrehen und wird dann böse angeguckt, weil man da an deren Geräten rumzerrt. Ist das noch nicht so 100% drin in vielen Kassierern, aber in manchen ist es auch so, dass die reagieren gar nicht mehr so, als würdest du irgendwas Besonderes tun. Also da hat sich dann schon rumgesprochen. Also beim Rewe geht's ziemlich gut mittlerweile.
Ja.
Bio-Supermärkten habe ich noch das Gefühl, die haben es noch nicht so, da ist noch nicht so oft vorgekommen.
Ja, gut. Naja. Habe ich dir erzählt, wie ich bei Apple was gekauft habe und der Apple-Mitarbeiter zu mir gesagt hat, ach, das ist ja schön, das ist jetzt meine erste Apple-Pay-Zahlung.
Ja, ich glaube, das hast du beim letzten Mal erzählt, ja.
Nach 3 Wochen. So, was ist denn hier los?
Sehr schön.
Ja, okay.
Oder du hast es nur mir erzählt, ich weiß es nicht mehr.
Weiß nicht, jetzt habe ich es hier nochmal erzählt.
Ja.
Ja, abschließend müssen wir noch, oder möchten wir ja noch einmal über die Wichtelsendung von Weihnachten reden. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Erstmal Kaffee. Genau, Manni und Düsi.
Ja.
Haben ja hier Stirb langsam besprochen. Ja, sie haben ihn so ein bisschen so eher im Stile von, weiß nicht, von so einem, lustigerweise im Stil von der Sendung, die wir machen mussten, genau. Wo sie das ja nicht wissen konnten, was irgendwie witzig ist. Also das war nicht so richtig der Sneakpot-Stil, aber es war dann halt auch mal was anderes für uns.
Ja, genau.
Ist ja auch okay.
Ja. Ich freue mich jedes Jahr und ich habe mich auch dieses Jahr wieder unglaublich gefreut, dass jemand sich die Mühe macht, in unsere Sendung reinzuhören und dann sich da hinsetzt und eine Sendung und was aufnimmt und redet und schneidet und Musik dran, hinten und vorne und alles. Und das uns dann wieder zur Verfügung stellt, dass wir es hochladen können. Ach, ich finde es jedes Jahr so schön, wenn man sowas bekommt und auch irgendwie in der einen oder anderen Sendung, die man selber hört, wenn dann plötzlich was ganz anderes auftaucht, finde ich immer wieder toll. Also
das Lustige ist ja, dass man in dem Augenblick, wo man die Sendung macht, das ist so Anfang Dezember irgendwann oder so, setzt man sich dann irgendwann mal zusammen und hat da so eine Deadline, wo man das abgeben muss. Und dann hat man so diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, den Ärger oder den Stress, dass man irgendwie so in dem üblichen Zeitplan, dass wir jedes Wochenende oder so eine Sendung aufnehmen müssen und dann müssen wir an einem Wochenende 2 Sendungen machen.
Ja.
Aber und das würden wir nicht tun, wenn wir nicht beim Pottwichteln mitmachen würden, würden wir uns ja nicht hinsetzen und würden sagen irgendwie, an dem Wochenende mit dem 8. Dezember, da nehmen wir jetzt mal eine 2. Sendung noch mit auf, die wir dann an Weihnachten ausstrahlen. Ganz ehrlich, das würden wir nicht machen.
Nett. Lass mal lieber eine ausfallen.
Richtig, so. Und dann ist es aber so, dass man dann zu Weihnachten irgendwo mit der Familie irgendwo rumsitzt und es ist Heiligabend und man weiß, ach, wir haben ja eine Sendung auf Vorrat. Also wir haben ja eine bekommen von anderen Leuten. Und
genau.
Natürlich hat man auch selber die Arbeit investiert, weil man ja selber auch eine Wichtelsendung gemacht hat.
Ja.
Aber das ist bis dahin längst vergessen. Und dann hat man plötzlich so, oh, jetzt können wir was veröffentlichen, cool. Und dann müssen wir diese Woche ja gar nichts machen, dann können wir ja hier voll im Weihnachtsurlaub sein, voll gut. So, natürlich hat man eigentlich vorgearbeitet und das nur indirekt über so ein Verteilsystem mit anderen Leuten irgendwie vermischt, aber egal. Das fühlt sich dann nicht so an und das ist dann auch gut so. Ja, und wir haben natürlich, wo wir es jetzt gerade davon hatten, auch eine Sendung gemacht. Und wir mussten eine Folge der Science-Fiction-Serie Farscape besprechen.
Mhm.
Als wir das gezogen haben, das Los, dachten wir zuerst, Bewegtbild besprechen. Prima, check, können wir.
haben wir schon mal gemacht.
haben wir schon ein paar Mal gemacht. Dann stellte sich raus, okay, es geht um die Serie Farscape. Niemand von uns kannte die. Gut, dann haben wir da ein bisschen reingeschaut. Ist eine australische Science-Fiction-Serie, die von dem Macher von den Muppets, also Jim Henson Company gemacht wurde. Demzufolge hat die einen sehr eigenartigen Style und so eine sehr eigenartige Art, wie sie aussieht und wie sie so ein bisschen erzählt ist. Ist auch noch nicht mehr die neueste, ich würde mal sagen 90er oder so, ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da mussten wir uns also erstmal dran gewöhnen, da mussten wir das gucken und dann hatten die Leute, der Podcast heißt Frell, der deutsche Farscape Podcast, die haben auch so ein, also die besprechen Bewegtbild-Inhalte nicht so wie wir, dass wir irgendwie ja im Wesentlichen ein bisschen die Geschichte umreißen und wie dann im Wesentlichen eine Filmkritik oder sowas sind, sondern da geht's wirklich um das Zerlegen der Geschichte, also um wirklich das Szene für Szene durchgehen, was will mir diese Szene sagen, was entwickelt sich hier für den Charakter, warum ist der so, wie er ist, was macht er da, was will uns der Künstler damit sagen, etc. Und dann nächste
Rücksprung
Szene.
Nächste auf alte Szene Folgen, und Vorsprung auf zukünftige Einordnen und so weiter.
Genau, mit vollem Spoiler-Alert durch das Ding durch. Also durchaus ein anderes Konzept, als wie wir das jetzt hier mit Filmen machen, wo wir euch ja eher Lust machen wollen, die selber zu schauen und eben euch nicht spoilern wollen und demzufolge nicht besprechen, wie ist das Ende. Und also wir sagen vielleicht, dass das Ende uns mal gefallen hat oder dass es uns irgendwie verstört hat, aber wir werden das euch nicht verraten. Und das geht bei denen schon anders. Und das war irgendwie, also da mussten wir erstmal so, also ich musste mich da erst dran gewöhnen, aber ich glaube, wir haben es dann ganz gut hinbekommen.
Ja, also auf jeden Fall hat es unglaublich viel Spaß gemacht, eben das mal in so einen ganz anderen Podcast eintauchen und ein ganz anderes Konzept verfolgen, sich selber auch da neu zu fordern. Ist ja schon so, dass es so eine Sneakpot-Sendung uns jetzt nicht groß stresst zu machen. Wir müssen gucken, dass wir Filme geguckt haben, müssen uns überlegen, was wir dazu sagen wollen, aber dann legen wir los und das Gossip hinten dran, wie jetzt gerade, da ist meistens nicht sehr viel vorbereitet. Also welche Themen wir besprechen schon, aber
ja, und manche fallen einfach so zwischendrin in die Sendung, ohne dass sie vorbereitet waren.
Genau.
Blaue Bosch-Geräte. Ja, nee, stimmt schon. Also man musste.
Ja, was? Bitte? Blaue Bosch-Geräte.
Blaue Bosch-Geräte, genau.
Den Übergang, das nimmt mich mit.
Ich von deinem kleinen Kind auf ein blaues Bosch-Gerät komme, ja.
Ja.
Ja, also das erfordert ein bisschen Umstellung, diese Sendung zu machen und das ist bei den Pottwichtel-Sendungen, die wir gemacht haben, aber immer so gewesen. Auch, dass man sich gegenseitig nicht beim Namen nennen darf, weil man ja nicht verraten darf, wer man ist.
Stimmt, ja.
Es ist auch immer so ein Ding, wo man sich...
Wie heißt du nochmal, der...
Genau. Ich glaube, ich habe dich auch zweimal Stefan genannt. Hast du das eigentlich rausgeschnitten?
Ja, rausgenommen.
Okay, sehr gut. Ja, also wer das hören will, wir werden das verlinken in der Sendung oder wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der in der Lage ist, Kapitelmarken links anzuklicken, dann haben wir vielleicht dran gedacht, die Kapitelmarke hier mit dem Link zu belegen.
Das musst du machen, dann, ich weiß nicht, wie das geht.
Das musst du bei Auphonic einfach da reinknuppern an der Stelle. Ist neben der Kapitelmarke ein Linkfeld, da kopierst du den Link rein und dann ist das so. Ja, und dann könnt ihr da diese Folge vom Frell-Podcast hören, wo wir Folge 13 oder so, glaube ich, war es.
Ja.
Der ersten Staffel von Farscape, einer, wie gesagt, seltsamen australischen, ziemlich alten Science-Fiction-Serie besprechen. Ja, und die Frell-Leute, ich habe dann nochmal die nächste Folge gehört, nachdem unsere rausgekommen ist. Haben sich auch sehr bedankt und fanden es, glaube ich, ganz nett, was wir gemacht haben. Auch wenn wir in ihrer Reihenfolge jetzt, ich glaube, sie waren bei Folge 8 oder so, oder 7, 8,
nee, irgendwas. 9, die waren schon bei 9.
Oder 9, ja, okay. Also jedenfalls, es hieß, wir sollten, also das ist ja schwierig, weil du kriegst irgendwann im November oder Anfang November, Mitte November, ich weiß nicht mehr genau, kriegst du halt gesagt, hier, mach mal da eine Sendung für diese Sendung.
Mhm.
Und dann sind die zu dem Zeitpunkt bei Folge 8 oder 9 gewesen und dann denkst du dir, na gut,
dann machen wir 10. Unregelmäßig.
Aber genau, und dann guckst du auf den Veröffentlichungsrhythmus und stellst fest, die haben keinen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus. Die kommen halt mal raus und dann kommen sie mal irgendwann später wieder raus. und aber in einem ungleichmäßigen Takt, und dann kannst du halt nicht hochrechnen. Und dann denkst du dir, okay, wenn wir jetzt die 10 machen und in der Zwischenzeit, irgendwann am 3. Dezember veröffentlichen die selber die Sendung zur 10, dann ist es doppelter Content unmittelbar nacheinander, ist halt blöd. Dann haben wir ja so ein bisschen hochgerechnet und haben gedacht, okay, dann werden sie vielleicht die 10 und die 11 noch schaffen. Nehmen wir die 12 und vielleicht machen wir aus Sicherheit, nehmen wir die 13. Ist eine schöne Zahl. Also. Und dann haben wir die 13 genommen und stellt sich raus, wir haben bis Weihnachten keine Sendung mehr gemacht. Und da ist da so eine riesen Lücke drin. Und das war nicht unsere Absicht, aber
ja,
tja, nun, was willst du machen?
Ja, steckst du nicht drin.
Tja. Aber man kann ja nicht kommunizieren mit den Wichteln. Weil das geht ja über so ein Level an Indirektion von den Pottwichtel-Leuten, die da dafür sorgen, dass man nicht erfährt, wer es ist und nicht mit denen sprechen kann.
Ja, das soll ja auch so sein.
Ich meine, natürlich könnte man sich drüber hinwegsetzen, man weiß ja, wie man bewichtelt, könnte denen einfach eine Mail schreiben, aber das will man ja auch nicht. Ja, dann sind wir durch für diese Folge.
Sowas von durch.
Und das kleine Kind, was du auf dem Arm hast erst.
Die spielt jetzt wieder. Die muss zwischendrin mal kurz irgendwie lüften.
Einmal gegrüttelt werden und dann ging's wieder.
Ja. Nee, wenn die Verdauung noch immer nicht so ganz stabil ist, da muss man manchmal so ein bisschen kämpfen und drücken und
ja. Ja, das gibt sich nicht unbedingt. Also meine Tochter sitzt dann teilweise vor mir und sagt, habe ich hier große Pups gemacht? Und dann ist sie ganz stolz darauf und lacht mich an und du denkst dir, ja, man riecht's.
Siehst du da hinten die Pflanze, die lässt auch die Blätter hängen.
Ja. Aber ihr ist da sehr stolz drauf und das soll sie auch bleiben.
Ja, ja. Ich hoffe, sie war nicht zu laut jetzt hier.
Nee, ach, also man hat sie hin und wieder mal ein bisschen gehört, aber total verträglich. Ja, also, das war die erste Sendung nach der Babypause. Wie regelmäßig die nächsten jetzt kommen, wir haben es vorhin erwähnt, wird sich zeigen. Wir versuchen es, aber wir garantieren es nicht. Und die Kommentare sind offen, wie immer, unter dieser Sendung. 566 war das jetzt gewesen. Nehmen wir Kommentare entgegen. Vielleicht habt ihr über iTonya lachen können. Vielleicht möchtet ihr uns noch erklären, warum wir das mit dem Aufräumen falsch verstanden haben. Oder Stefan nochmal zum Baby gratulieren. All das
Claudia.de.
Claudia auch, genau, nicht vergessen. Vielleicht taucht sie dann mal in den nächsten Sendungen irgendwann auf. Das wird sich zeitlich ergeben, wie es am besten passt. Können wir nicht versprechen. Und danke fürs Zuhören. Wir sind wieder da. Weiter geht's. Tschüss.
Tschüss.